Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Lukas, iss mal das Ding da, was ich dir hingestellt habe.
Was ist das denn?
Das ist so ein Stück Kuchen. Ich habe eben zwei Stücke Kuchen gegessen. Und das habe ich dir aufbewahrt. Das ist, sieht jetzt nicht so geil aus, aber das ist so ein veganer Karottenkuchen in heftig.
Okay.
Oder?
Oh, das ist geil. Klitschig.
Klitschig?
Klitschig mit K.
Klitschig. Mhm. Die Konsistenz einer Klitoris. In einem unerregten Zustand.
Das würde ich nicht sagen.
Sonst wäre er zu hart.
Oh, das ist sehr lecker.
Ist gut, ne? Mhm. Shoutout Café Mai, Lappenbergsallee.
Oh, so richtig schön saftig.
Ja, ja, der kann was, ohne Scheiß.
Karottenkuchen eh in der Top 7 der Kuchensorten.
Die wir schon gemacht haben und ja. Ich meine, er tauchte auf.
Ja, ja. Ja, das war ein faktisches Statement,
ach so,
dass das richtig so ist. So. Welche Folge das war, müsst ihr jetzt selber rausfinden. Ich kann nicht alles machen.
Ohne Scheiß.
Wir können wirklich nicht immer alles machen.
Das stimmt. Ja, Karotten, ja, also vegane Kuchen auch einfach nur dadurch geil, dass irgendwie ein Liter Öl drin ist. So. Ist ja so.
Ja, ist richtig. Ja. Jetzt haben wir ganz vergessen, vor der Aufnahme noch zu besprechen, wann genau wir jetzt den nächsten Q&A-Podcast machen. Und wann die Frist ist dafür.
Wir haben nur gesagt, dass wir es vorm Rumble noch machen wollen.
Ja, ist richtig, ne?
Der so in 3 Wochen ist.
Das bedeutet also, Leute müssten uns dann bis zum 19. ist dann Sonntag, ne? Sonntag der 19.
Ja.
Sonntag den 19. Fragen schicken.
Heftig.
Oder?
Ja, dann baller ich jetzt Sonntag irgendwie so, oder wir beide können dann Social Media ballern und dann haben die Leute eine Woche Zeit, ist auch geil.
Ja, ja. Alles klar. Also, für die das Format unserer Q&A-Podcast nicht kennen, für die neuen HörerInnen, das ist das Beste, was wir machen. In meiner bescheidenen Meinung. Der größte Spaß der Welt. wirklich, I love it.
Ja.
So.
Ja.
Schickt uns Fragen, Vorschläge für Dinge, über die wir sprechen sollen. Alles, in welcher Gestalt auch immer. Das könnt ihr auf Social Media machen, per E-Mail, irgendwo auf unserer Webseite, auf Patreon. Schickt einen Brief, keine Ahnung.
Alter. Ihr könnt zu mir nach Hause kommen, wenn es kalt ist und von draußen am Fenster im 5. Stock hauchen und das da dann mit dem Finger reinschreiben.
Ja, aber nur wenn es quietscht, sonst nicht.
Ja, sonst höre ich das ja auch nicht und das ist ja nicht so lange da dann.
Ja. Ja. Genau, also das ist alles möglich.
Ja.
Und dann reden wir darüber. Das wird geil.
Ihr könnt euch Bademantel drucken lassen mit den Fragen, die ihr uns dann schickt. Also bedrucken lassen. So geil wäre das, einfach so ein Bademantel mit einer Q&A-Frage.
Stimmt, das wäre wirklich krass. Das gab es auch noch nicht. Es gab schon James Ellsworth, der uns eine Frage stellt.
Ja. Hier, irgend so ein... wir hatten noch eine Videobotschaft mal von Axel Tischler. Ja, klar. Ja, ja. X-Man. Shoutout.
Ah, das war, glaube ich, nur eine Grußbotschaft. Ein Glückwunsch zu unserem Jubiläum.
Ach so. Mhm. Ah, okay.
Aber James Ellsworth hatte mal eine Frage an uns. Also, ihr findet bestimmt Wege. Und wir ballern dann wieder im XXL-Format eine super lange Folge, in der wir uns nur mit all dem beschäftigen, was euch so beschäftigt. Das ist ein Gaudi. Ja.
Ja, mega. Also, es ist auch mein Lieblingsformat. Machen wir so ungefähr 4-mal im Jahr.
Ja.
Und jetzt zu Beginn des Jahres ist eigentlich ganz cool.
Voll.
Müssen keine Wrestling-Fragen sein, das wisst ihr, es können auch irgendwelche anderen Fragen sein. Letztes Mal gab es deutlich mehr andere Fragen als Wrestling-Fragen.
Ja.
Da wir uns jetzt eigentlich, ja, kann man schon sagen, auf der Road to WrestleMania befinden, kann ich mir vorstellen, dass es auch ein paar Wrestling-Fragen wieder mehr gibt.
Das liegt nicht in unserer Hand, sondern in eurer.
Ja, das stimmt.
Apropos Hand.
Ja, schickt uns Hände. Ihr könnt einfach wirklich eure Hände amputieren und dort quasi mit schwarzem Edding Q&A-Fragen draufschreiben. Wie krass das wäre. Ja. Ihr seid so krank da draußen.
Ey, wirklich?
Ihr seid so abgefuckt. Mein Gott, ey, schickt uns einfach übers Internet Nachrichten. Was seid ihr für gottlose... Ja, ich trinke meinen Kaffee mal aus.
So, hier musste ich schneiden. Niklas hat nach ungefähr 10 Minuten darüber gerantet, was ihr alles für widerliche Dinge tut, nur um uns Fragen zu stellen.
Ja, es ist mittlerweile dunkel geworden.
Ja.
An diesem Freitag.
Aber gut, dann können wir ja uns jetzt Ja, okay. Als du dann irgendwann wieder bei Wachs warst und Botschaften aus tropfendem Wachs, da habe ich echt innerlich abgeschaltet, das war mir zu viel. Ja, naja, gut. Kommen wir zum Tagesgeschäft, oder? Also ich meine, es ist neues Jahr, der 10. Januar, haben wir gerade festgestellt. Ja. Wrestling ist wieder da und es sind ganz schön viele Dinge schon wieder plötzlich passiert.
Ja, genau. Wir haben vor wenigen Tagen noch die Episode zur Raw on Netflix aufgenommen. Vorgestern. Ja. Am Tag dieser Aufnahme.
Vorgestern sind echt wenige Tage.
Ja, absolut. Wer das möchte, höre sich die an.
Cheers. Cheers. Ah. Das ist eine gute Folge.
Da gehen wir intensiv auf das Netflix-Debüt von Raw ein. Genau. Jetzt hatten wir uns überlegt, mal einfach so ein bisschen über Dinge zu schnacken, die keinen Platz mehr gefunden haben in der Raw-Episode.
Ja.
Fokus auf NXT, New Year's Evil.
Yes.
Hast du es geschafft zu gucken?
Ja.
Sehr gut.
Das war ja am Tag nach der Raw. Du hattest es da schon gesehen, als wir gesprochen hatten. Wir haben ja am Dienstagabend gequatscht.
Ja.
Ja.
Genau.
Und ein bisschen, also wir haben ja auch ehrlicherweise gar nicht so über die Geschehnisse bei SmackDown gesprochen, außer dass der Ring jetzt blau ist.
Ja.
Das war so das einzige SmackDown-Thema.
Stimmt.
Aber da ist in den letzten Wochen auch noch einiges passiert, seit wir das letzte Mal sprachen und es nicht um Top 7 ging.
Ja, Mann. Generell können wir auch heute mal über die ganzen Titelwechsel reden, die es jetzt in den letzten Wochen gab. So, oder auch in den letzten Tagen.
Ja.
So, ne? Gerade bei den Frauen.
Mhm.
Wir haben noch gar nicht über Chelsea Green geredet.
Das stimmt.
Was ist los? Es war kein Wechsel, aber es war ein First-Timer.
Ja.
Longest reigning, youngest, oldest. Ja.
Dass Chelsea Green am Tag nach ihrem Titelgewinn so ein Foto von sich aus Disney World, glaube ich, postet und sagt, ey, longest reigning, Women's US Champ. I deserve a vacation.
Ja.
Ja. Ja, fand ich gut. Chelsea Green is a national treasure.
Ja. Boah, wir haben einen neuen Ruler und so. Ey, es ist echt viel passiert, ja.
Also gerade NXT New Year's Evil hat richtig doll so einfach Neujahrsfeuerwerk gezündet. Das muss man schon sagen. Das hat die Show sich inzwischen so ein bisschen als Ruf auch geschnappt, so. New Year's Evil ist schon Must-See NXT-TV.
Auch wenn Shotzi immer dabei ist.
ja, also es war, da ist wirklich einiges passiert. Also NXT wurde richtig durchgeschüttelt und jetzt kann die Gerüchteküche natürlich richtig hart brodeln, was Rumble angeht.
Ja, genau. Also Call-Ups zu dieser Zeit gängig.
Ja.
Und wirklich bis zu 5 Personen oder so, wenn ich mal so überlege, sind total gut denkbar, so die dann im Main-Roster enden. So.
Und bei Raw und SmackDown sprechen sie ja auch schon gerade an, dass es so ein bisschen Free-Agent-Zeit ist, ne? Und so
ja, Transfer,
Trades und Transfer und dies, das.
Ja.
Transfer-Window, haben sie, glaube ich, gesagt. So.
Ja, ja.
Da können schon echt noch ein paar Sachen passieren und das kann richtig nice werden.
Es ist irgendwie komisch, dass Leute möglicherweise zu SmackDown wollen, obwohl das Raw irgendwie bei Netflix so einen Drive hat. Irgendwie komisch. Fühlt sich das für Wrestler und Wrestlerinnen wohl komisch an, jetzt zu SmackDown zu gehen? Während Raw halt so durch die Decke geht mit diesem neuen Deal?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass SmackDown gerade ein krasses Downgrade wäre. Also immerhin ist da schon noch einiges an sehr prominentem Personal, ne?
Die beiden größten.
Ja. Deswegen. Stimmt. Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Aber Raw hatte auch, also wenn man die Einschaltquoten mal guckt, TV-Ratings 0.
Das ist ja frappierend.
Frappierender Absturz.
Scheiße.
Also ist schon krass.
Ich habe wirklich so Beiträge gesehen, über die ich sehr lachen musste, so wo Leute sich darüber echauffiert haben, dass Raw weniger Live-Zuschauer hatte als, Achtung, eine Hochrechnung der ersten Simulcast Dynamite, die auch auf Max gelaufen ist. So, also wo das wirklich so war, ne? Das war wirklich eine Hochrechnung auf Basis von halt einer Twitter-Umfrage, so, die halt gesagt hat, so ja, so und so groß ist der Anteil dann ungefähr von Leuten, die das eben nicht im Fernsehen geguckt haben. Und wir wissen ja, so viele Zuschauer sind es im Fernsehen, also sind das nochmal doppelt so viele obendrauf. So ungefähr war die Rechnung. Und die Zahlen von Netflix waren irgendwie so, dass das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall nicht geisteskrank viele Live-Zuschauer waren, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Ja. Mit Beginn der Netflix-Ära geht es halt gar nicht mehr darum, wer live zuschaut, sondern darum, wie viele Leute überhaupt gucken. Und genau das, was all diese Show, wir haben es in der letzten Episode halt besprochen, sensationell gemacht hat und erzählenswert gemacht hat und all der große Pomp und so, das wird jetzt für das sorgen, was Netflix als Vorteil bringt, nämlich dass Leute rumgehen und sagen so, ey, hast du Raw gesehen?
Ja.
Das ist jetzt auf Netflix. Ach echt, sag mal. Ja. So, und dann stapeln sich da die Millionchen an Views auf einmal.
Klar, Mann, auf jeden Fall, genau. Das haben ja auch, ich weiß nicht, ob es The Rock war oder ob es Triple H war, aber genau das wurde auch gesagt irgendwo in der on air, so, dass man das jetzt halt immer gucken kann. So, es ist, ja, klar, Mann.
Du kannst also halt eine komplette Road to WrestleMania rewatchen, wenn du erst irgendwie im März einsteigst oder so. Ja. Kannst du ab Rumble alles nochmal gucken.
Ja.
Crazy.
Crazy.
Ja.
Ja, ist geil.
Ja. Haben wir echt nochmal Ratings thematisiert?
Ja. Zahlen, geil.
Ja, ja, ja.
Aber ja. Was sollen wir zuerst thematisieren?
Wollen wir mal Top 7 machen? Eine Top 7?
Willst du ein Championship-Ranking machen?
Hier, die wichtigsten Gassi-Regeln. Richtig gerade.
Krass.
Ja. Top 7 der wichtigsten Gassi-Regeln.
Ich habe mir noch überlegt, eine gute Top 7 wäre auch Top 7 der Würfelergebnisse von einem W6.
Oh, krass.
Ja, aber das machen wir einmal vielleicht.
Das geht ja aber auch, man kann ja so brennende
genau.
Zahlen und so ja. nehmen. Was brennt am geilsten, so zwischen 5 und 6?
Was brennt am geilsten?
Auch eine gute Top 7.
Generell, ja.
Was brennt am geilsten?
Ey, ich bin letztes Sommer von meiner Frau darauf gestoßen worden. Die hat mir einfach so in Großbuchstaben eine Nachricht geschrieben, die einfach lautete, Top 7 der Dinge, die reinkommen könnten, wenn man keine Scheiben hat. Ey, dieser Gedankengang in unserer Top 7 Episode,
ja, stimmt.
Das ist wirklich unglaublich, dass das einfach passiert ist.
Können wir die bitte machen?
Ja, wir haben so 4, 5 Sachen haben wir einfach so aus dem Stegreif gesagt. So, Tiere, Blätter, ja. Landstreicher!
Ja!
Gott. Ey, diese Top 7 Episode ist wirklich so wild. Ei, ei, ei. Naja.
Ja, ist die vorletzte.
Ja.
Bitte nicht hören.
Nur wenn ich starke Nerven habe.
Ja, ich glaube, wir müssen auch nochmal irgendwann ein offizielles Statement machen, dass wir uns davon distanzieren und so.
Ja, so Dings, aber neue Champs.
Ja.
Gab's bei NXT, gab's aber auch, müssen wir jetzt auch mal einräumen, bei SmackDown.
Und bei Raw. Ja.
Okay, ja. Raw, Rhea Ripley als jüngste neue Championess.
Ja.
Hat Liv Morgan wieder entthront.
Ja.
Und ist zurück. Heißt Rhea Ripley vielleicht nicht im Rumble?
Gehe ich von aus. Also warum sollte sie im Rumble sein?
So.
Also außer sie verliert den Titel erst in den nächsten 3 Wochen, was nicht passieren wird.
Was perspektivisch sehr wahrscheinlich macht, dass Rhea Ripley ihren Titel bei WrestleMania verteidigen wird, was total geil ist.
Ja, klar.
So, grundsätzlich. Mhm. Als Women's Division Poster Girl, das sie schon ist.
Ja.
Mal ihr lassen.
Wobei das Poster Girl, wenn man das mal wörtlich nimmt, ist tatsächlich Bianca Belair. Nach wie vor. Die ist auf allen wirklichen großen Postern drauf, so auf dem, gerade auch mit was Raw und Netflix angeht.
Guter Punkt.
So, da waren immer irgendwie, da sah man Reigns, Rhodes, der gar nicht bei Raw ist, und Belair ganz oft. Mhm. Die wird einfach super gern genommen, weil sie, vielleicht auch, weil sie eben schwarz ist.
Ja.
So, dass man da ein bisschen sich diverser zeigt so in der Hinsicht, aber auch, weil sie gut ist und ja. einfach super gut vermarktbar ist, glaube ich.
Und halt 3 starke WrestleMania-Siege in Folge hatte, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So. Die ist schon Miss WrestleMania eigentlich.
Und Ripley ist ja schon sehr speziell in ihrem Äußeren, in ihrer Erscheinung. So. Mhm. Das spricht auch einfach weniger Leute an als so eine Bianca Belair. So.
Kann sein.
Ja.
Scheint mir auch relativ redselig.
Redselig.
So, also Bianca Belair, neuer Champ, war absehbar, ne? Dass sie das Ding einfach wieder gewinnt. Und das
geil, jetzt hast du gesagt, Bianca richtig. Belair, neuer Champ.
Bianca Belair, Entschuldigung. Rhea Ripley.
War absehbar, ja.
Und gut so. Oder hast du was dagegen?
Ich weiß nicht. Was dagegen habe ich nicht, aber Morgan war so ein bisschen auserzählt als Champ, finde ich.
Mhm.
Sie hatte eigentlich immer nur diese Fehde mit Ripley jetzt. Keine Ahnung. Die Saudi-Sache war dazwischen mit Nia Jax. So. Ist okay. Ich glaube, man will das Jahr und auch diese Ära, diese Netflix-Ära jetzt mit einem wirklich sehr, sehr starken Champ starten und Ripley ist einfach ein stärkerer Champ als Morgan.
Das ist richtig.
Die ist was Besonderes, die steht für mehr. Und deswegen finde ich das gut, dass man das macht. Und auch für Mania ist das toll.
Ist aber auch eine Aufgabe für Rhea Ripley. Sie hat zuletzt, seit sie von Judgment Day weg ist, nicht unbedingt damit brilliert, irgendwie als Charakter interessant zu sein. Hm. Und ehrlicherweise fand ich ihr Post-Match-Interview bei der Raw auch echt scheiße.
Ja, das ging aber allen Post-Match-Interviews so. Ja. Oder beziehungsweise Interviews, die in der Arena waren. Das war irgendwie weird bei Raw.
Ja, mal gucken. Also ich finde auch, sie war auch innerlich einfach nicht gut, keine Ahnung.
Achso, du meinst irgendwie wirklich die Kritik an diesem Charakter, wie wir es auch die letzten Monate immer so gesagt haben. Ja.
Ja, ja. Also weil, weißt du, sie hat dann halt so gesagt, so, ey, die hat mir alles weggenommen, meine Familie, ja, mein Boyfriend, okay, ist egal, aber und meine Familie und mein Championship und bei dem Titel, da ziehe ich die Linie, wo ich so bin. Hä? Bei der Familie musst du doch eigentlich vom Ding her die Linie ziehen, so, aber nee. Ja. Fand ich irgendwie ganz komisch für einen Face, für einen Heel hätte ich es okay gefunden. Weiß ich nicht, ich hatte so das Gefühl, sie weiß selber nicht, was sie da sagen soll und will. Vielleicht war sie auch einfach ein bisschen durcheinander geschüttelt. Also sie muss mir schon noch zeigen, dass sie ein interessanter Face-Charakter sein kann. Mehr als nur, unterhaltsamer Publikumsliebling, der sie halt einfach immer ist, weil sie on the spot sozusagen immer cool ist und wirkt. So, aber sie hat mir schon lange nichts Spannendes mehr erzählt, leider.
Mm. Ich glaube, ihre Familie hat sie nicht nach vorne gestellt, weil diese Familie halt eben jetzt eine Heel-Familie ist.
Ja.
Und sie ein Face und sie fädelt gegen die.
Ja,
deswegen enough. Wollte sie das nicht so nach vorne stellen. Aber es stimmt schon, also sie ist deutlich uninteressanter als die letzten 2 Jahre. So, fertig. Ja. Fertig aus. Das ist, genau, da fehlt was. Das ist, dieses nette, sympathische mit Damian Priest, so diese Terra Twins Sache und so, die ist, die war cool, die war süß, aber ist jetzt auch irgendwie erschöpft.
Mhm.
So, das sind so 2 sympathische Leute jetzt, aber trotzdem müssen sie mir jetzt irgendwas Spannendes erzählen, ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, und auf der anderen Seite, bei SmackDown hast du jetzt Tiffany Stratton als Champ. Es ist endlich passiert.
Es ist endlich passiert.
Wir haben es herbeigeschrien.
Ja.
So, ne? Wir sagten, es muss jetzt mal passieren.
Ja.
So. Und dann ist es passiert.
Ja.
Wie ging es dir damit?
Dann gab es den großen kollektiven Tiffgasmus. Also, sie hat wirklich eine.
Bei dem Strap-on?
Tiffany Strap-on.
Wow.
Boah, ist wirklich schlimm. Können wir es rausschneiden?
Ja, Ludwig das kommt gleich.
Geht, glaube ich, nicht. Technisch nicht möglich. Ich weiß nicht, wie man schneidet. Mir ging es damit fantastisch. Wenige Dinge auf dem Planeten Erde sehe ich so gerne wie eine Niederlage von Nia Jax.
Mhm.
Vor allem dann, wenn diese Niederlage unmittelbar mit der Hoffnung einhergeht, dass es ihre TV-Zeit radikal reduzieren könnte.
Ja.
So wie hier. Also weiß ich nicht, wie viel Nia Jax Revenge Tour es jetzt noch geben wird, so bestimmt ein bisschen.
Mhm.
Aber ja, nee, weißt du, wenn sich Nia Jax jetzt erstmal wieder darauf beschränken muss, Tiffany nachzujagen, dann verletzt sie weniger andere Leute. Ach, ist wieder arschgemein. Aber trotzdem, also wirklich jedes Nia Jax Match hat genervt. Nichts ist besser geworden.
Mhm.
Ich bin begeistert tatsächlich davon, nachdem ich das Gefühl hatte, das Timing läuft weg und der richtige Zeitpunkt, um Tiffany den Titel zu geben, ist uns schon entglitten, bin ich tatsächlich begeistert, muss ich sagen, davon, wie man es über diese Hängepartie geschafft hat, Tiffany, ohne dass sie irgendetwas Faceiges tun musste, overzubringen beim Publikum als Face. So, sie war halt einfach, Tiffany is just being Tiffy. Mhm. So, und einfach nur, weil Leute es erwartet und erhofft haben, dass sie endlich Nia Jax diesen Titel abnimmt, ist sie halt einfach brutal overgegangen. Jedes Mal, wenn sie mit dem Koffer kam, waren Leute so, ja, bitte mach es endlich.
Ja.
Und jetzt hat sie ihn und ich hoffe, das halt nach. Ich hoffe, Tiffany Stratton kann all das Potenzial, das sie hat, einlösen und ein unterhaltsamer, cooler Champ sein, so egal ob Heel oder Face. Weil die Augen sind auf sie gerichtet und sie hat richtig viel Momentum daraus mitgenommen, dass sie eine der unbeliebtesten Wrestlerinnen entthronen durfte. Und ich find's geil. Ich bin ja aber auch All-in-Tiffy-Fan.
Ja, ich auch. Ja, total. So, das ist tatsächlich eine Kunst, ne? Nichts aktiv dafür zu machen, dass du angefeuert wirst vom Publikum. Das waren alles nur passive Dinge. Nämlich vor allem auch, dass sie ja, im Prinzip ein Bullying-Opfer war. Mhm. von in erster Linie Candice LeRae.
Stimmt.
Die sich da reingesneakt hat, so mit Nia Jax. Das war so ein Ding, also ne, sie hat Mitleid geerntet von der Crowd. So, und das hat sie irgendwo ein bisschen menschlich und sympathisch gemacht. Genau, dann kam noch dazu, dass es halt eben diesen Konterpartner Jax gibt, den man wirklich entthront sehen wollte. Und dann ist sie halt, und das ist aber auch was Passives, um angefeuert zu werden, scheiße gut im Ring.
Ja.
So, das ist ja. Halt, sie ist halt instant irgendwie, keine Ahnung, Top 5 Wrestlerinnen bei WWE im Ring. So, wie ich das so sehe. Ne? In Kombination auch mit dem Einbringen ihres Charakters und so.
Ja.
Das ist schon krass. Trash-talkt auch sau viel und so, was echt wenig ja. Leute machen Trash-talking im, ich habe mal ein Interview gesehen. Wer war das? Chris Sabin? Ich glaube Chris Sabin. Hat mal gesagt, wie schwierig das ist, Trash-talking im Ring zu machen und dass viele Kollegen und Kolleginnen damit echt Probleme haben, weil das so viel von deiner Konzentration wohl nimmt, wenn du da wrestlst, das Reden irgendwie so, keine Ahnung, dass das einfach wenige Leute machen, so weil es einfach sau schwierig sein soll. Naja, das macht sie jedenfalls. Was mich bei diesem Cash-Inhalt am meisten beeindruckt hat, war halt wirklich, dass Tiffany Stratton da mit einer Cleverness rausgegangen ist. Die hat einfach innerhalb von ein paar wenigen Minuten die halbe Women's Division komplett zum Narren gehalten und verarscht.
Ja.
Faces wie Bel Air und die da rumlief und so. Heels wie Nia Jax, Candice LeRae, also waren ja irgendwie 5-6 Leute. Mhm. So, die halt komplett, Naomi lief da rum, die alle von ihr instrumentalisiert wurden, um diesen Cash-In durchzuziehen. Wie smart war das? Ich habe selten eine Aktion im Wrestling gesehen, die so smart geworkt war. Mhm. Von vorne bis hinten mit so Pausen, dass die Crowd auch dachte, okay, jetzt hat sie gerade Nia Jax geholfen und casht wieder nicht ein. Das heißt, es war eine Enttäuschung, es war alles unten. Auf einmal geht's wieder hoch so und so. Mhm. Bianca Belair ausgeschaltet, die sie auch noch benutzt hat einmal, um ein KOD gegen Nia Jax zu machen. Mhm. Ja, also Perfektion wirklich.
Bianca hat ja im Prinzip das Finish gemacht für Tiffany Stratton. Ne? Sie hat ihr hat ihr den KOD gegeben, sodass Tiffany nur noch den prettiest Moonsault ever machen musste.
Ja.
Nachdem sie aber Bianca Belair erstmal aus dem Ring befördert hat.
Genau.
Aber das finde ich halt geil daran. Deswegen meinte ich auch gerade so, ey, egal, ob Tiffany Stratton jetzt Heel oder Face ist oder so, wo auch immer sie hingeht, sie hat das Momentum halt jetzt auf ihrer Seite.
Ja.
Und möglicherweise entscheidet sie sich auch gar nicht für eins von beiden, sondern Tiffany Stratton ist dann halt einfach Tiffany Stratton und ist irgendwie was eine ihr natürlich stehende Rolle wäre, halt so dieses irgendwie bei allen beliebte, aber trotzdem nicht so richtig koschere Prom-Queen-Girl, so weißt du, die von der man nie weiß, warum sie eigentlich alle so gern haben, weil eigentlich ist sie doch auch irgendwie immer so ein bisschen kacke, aber irgendwie ist sie das auch mit einem Lächeln und nett, so, und halt einfach auch viel cleverer als ihr Äußeres und ihr Handeln oberflächlich betrachtet denken lassen würden. Das ist eine Rolle, die kann ich mir für sie sehr gut vorstellen.
Ja, total. So, kann man auch zu einem guten Statement ummünzen, so dass halt die Hülle quasi nicht unbedingt das preisgibt, was im Inneren ist. Oder so, ne? Weil sie sieht ja auch schon wirklich sehr, sehr nach Oberflächlichkeit aus.
Ja.
So, ne? Das ist ja, also allein wie sie sich schminkt und so. Ne? Ich weiß nicht, wer Tiffany Stratton mal abgeschminkt hat. Das ist eine wunderschöne, attraktive Frau, die echt normal aussieht, so, aber die ist halt so dermaßen heftig geschminkt.
Drüber. Unfassbar.
So krass, hat kaum noch was mit ihrem echten Aussehen zu tun. ja, aber geil.
Stimmt, ja. Ja.
Ja. Total. Ja, genau. Ich wünschte mir für sie, dass sie genau das wird, nämlich so ein, das sind ja dann das sind keine Tweener zwangsläufig, aber dass sie so einen Charakter hat, der von der Wirkung her so ein bisschen ist wie LA Knight in seiner Hochphase vor ein paar Monaten. So, ne, wo man ja genau das Gleiche mit ihm hatte, nur dass er nicht als Prom Queen gesehen wurde, sondern auch als nicht koscherer, wie du es gerade gesagt hast, Typ einfach so.
Ja.
Der ja, weiß ich nicht, dem man jetzt nicht unbedingt so seinen Hundewelpen anvertrauen würde.
Ja.
Weißt du? So.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ich bin gespannt. Also, und die Art des Titelgewinns mit eben, ne, dem aus dem Ring befördern und auch ausnutzen und düpieren von Heels und Faces gleichermaßen spricht ja ein bisschen dafür, dass Tiffany Stratton mehr oder weniger für sich ihr eigenes Ding ist,
ja.
Als Center of the Universe, während die anderen Planeten halt nur so da so irgendwo herumkreisen.
Ja, man hält das so selten lange durch bei WWE.
Das stimmt.
Das Ding, so das, also generell im Wrestling, das hält man selten durch. Es gibt ja immer wieder so Figuren, die so Swerve, auch so einer.
Mhm.
Swerve, so, ne, der hatte halt auch, der war ja auch so tweenisch irgendwie richtig böse, aber dann auch irgendwie total beliebt und sowas, aber dann wurde er irgendwann so ein klares Face wieder. Das ist schade, dass man da nicht so dran festhält. Vielleicht wollen die Leute das auch nicht.
Ja, vielleicht ist Klopapier auf Ricochet werfen halt auch einfach zu lustig, um nicht jemanden dann dafür zu feiern. Richtig.
Boah, wenn wir das nächste Mal eine AW-Episode aufnehmen, ich muss das mal aufholen alles. Ich gucke nur selektiv immer Hangman-Page-Szenen.
Szenen, auch einfach. Gar nicht Szenen. Matches.
Nein, Szenen. Dann müssen wir unbedingt auch über Ricochet reden. Ich freue mich jetzt schon darauf, mit dir über Ricochet zu reden bei AW. Um ja, Himmels Willen.
Kann ich mir vorstellen.
Was da los ist.
Ja.
Weil da habe ich auch ein paar Szenen gesehen.
Ja.
Ja.
Ich lasse es bei dieser Andeutung. Aber es ist wirklich passiert. Tiffany Stratton. Ja, für mich aber, also wir haben sie auch schon im letzten Jahr dazu hochgejazzt, ne? Für mich eine der absoluten Hoffnungsträgerinnen in der Women's Division.
Klar.
So, dringend notwendige, tatsächlich Frische. Mhm. In so einem, wir haben das ja auch letztes Jahr in einem kleinen Special-Podcast zu den Women's Divisions bei WWE und vor allem auch bei NXT, ja, problematisiert. So, dass es so sehr verkeilt irgendwie ist und keine richtige Schmiere drin ist. So, und da muss halt irgendwie was rein, dass das ganze Getriebe wieder in Gang bringt. Und so eine Tiffany Stratton kann das halt voll sein, so, weil die einfach das Main Event auf einmal umkrempelt, so, weil sie einfach ein neues Gesicht dort ist. Das gab es einfach super lange nicht mehr. Es hat sich immer um die gleichen Personen gedreht, die einander nichts mehr zu sagen haben. So.
Mechanisier deine Rhetorik doch noch mehr. Ja. Ja, total. Und jetzt ist der Zeitpunkt, gerade auch mit dem Royal Rumble und möglichen Call-Ups aus dieser hervorragenden NXT Women's Division, da halt wirklich anzuziehen.
So,
ne? Also, vielleicht hat man die letzten Monate jetzt echt ein bisschen nur gewartet, ein bisschen Naomi präsentiert und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man echt mal was anpackt, so, weil auch Triple H und Co. werden mitbekommen haben über allgemeine Empörung oder so, dass die Women's Divisions bei Raw und SmackDown schwächeln. So. Mhm. Das kann nicht an denen vorbeigehen. Ich hoffe einfach wirklich, dass man jetzt dann übers Personalkarussell der Leute noch oder da Geschichten reinbringt irgendwie, weil, ne, du kannst Leute noch so reinbringen, die talentiert sind und sonst was. Wenn da jetzt Roxanne Perez reinkommt, Julia, was weiß ich so. Trotzdem braucht es Geschichten. Das ist ja die Hauptkritik, so, die wir auch seit langem da haben. Ne? Also die, während bei den Männern halt einfach so riesige, große Geschichten um Charaktere entwickelt werden, Beziehungen zueinander gestrickt werden in unfassbarer Detailreiche, ist das halt bei den Frauen nicht existent. So, und jetzt will ich Leute sehen, die diese Geschichten tragen können, und ich will Leute hinter den Kulissen sehen, die diesen Menschen vertrauen, da den Frauen vertrauen und denen auch wirklich Stories mitgeben. Himmels Willen, ja. Und Tiffany Stratton ist so eine, die kann das Ganze anführen.
Voll. Die kann das vor allem, weil sie das charakterlich kann, ne? Weil sie es schafft, einen Charakter zu verkörpern, den in Matches zu tragen, weil sie es schafft, glaubwürdig zu sein, weil sie ja, das aber auch verständlich machen kann, was sie tut, weil ihre Motivationen funktionieren so.
Ja.
Gleichzeitig ist sie halt sehr greifbar und plakativ. Man mag fast sagen, eben oberflächlich, ja, aber unter dieser Oberfläche kann man halt total viel machen, eben weil sie so gut in dem ist, was sie tut.
Ja.
Das kann echt nice werden.
Das gleiche trifft auf Cody Rhodes zu, krankerweise. Der ist ja auch super plakativ. Und auch als oberflächlich.
Sehr drüber auch.
Und so drüber, genau.
Ja.
Aber gleichzeitig ist da so viel, was da mitschwingt, so.
Ja.
Tiffany Stratton hat halt nur noch keine Historie.
Genau.
So, das ist halt ein Ding, ne? Deswegen ist es eigentlich schon ein Risiko, sie zum Champ zu machen ohne so eine Historie, aber kann man halt auch direkt dann aufbauen und dann irgendwie in einem halben Jahr oder in zwei Jahren von profitieren. So.
Allein das ist ja schon geil. dass überhaupt jemand relativ Frisches sich so schnell dann doch zum Titel durchwühlen darf. Haben wir nicht so oft. Und es ist ja direkt einer der beiden Main Women's Titles, ne? Sie ist jetzt nicht so Braun Breaker-mäßig erstmal über einen Sekundärtitel gegangen, so, sondern direkt in so ein Main-Title-Ding. Also überleg mal, wie lange Gunther gebraucht hat dafür. Mhm. Das ist schon ein bisschen.
Naja, gut, Gunther brauchte halt irgendwie, keine Ahnung, wie lange, 18 Jahre IC-Champ-Zeit, ne?
Richtig, aber trotzdem, ne? So, das, also klar hat er den halt auf einem Level gehalten, wie, als wäre es der WWE-Title oder der Universal-Title, ist schon richtig. Aber trotzdem, so, Tiffany Stratton ist in der aktuellen Zeit schon ein ziemliches Überholspur-Ding, so.
Sure. Ja.
Ist gut.
Ja, ist gut. Total. Naja, und jetzt dann halt wirklich, ich muss gerade an deine Theorie denken, wo du sagst, es ist cool, jemand Jungen so reinzuholen. Du hast mal irgendwann diese Stephanie Fucker-Theorie gemacht, dass sie einfach den Rumble gewinnt und durchfickt.
Ja, so. Das muss ich jetzt nach New Year's Evil leider wieder einkassieren.
Das wäre so geil. Ja, nicht, musst du nicht zwangsläufig.
Ja, aber würde ich jetzt, also ich habe da schon gesagt, dass ich jetzt sehr unwahrscheinlich finde, aber gerne sehen würde.
Ja,
aber ich glaube nicht, dass es passiert. Aber
Aber wo du gerade jetzt zu NXT kommst oder ich, müssen wir auch über da die neue Women's Championess reden.
Ja. Julia. Achso, wir bekommen, warte mal, wir haben noch nicht über Chelsea Green gesprochen.
Ach so.
Nur sehr kurz.
Ja, stimmt. Kurz über Disney World.
Ja. Achso, okay, viel mehr müssen wir über Chelsea Green eigentlich nicht sagen.
Eigentlich nicht.
Ist schon gut.
Ist schon okay.
Okay. Gut. Dann kommen wir nochmal. Okay, und wir kriegen vermutlich dann jetzt am Montag bei der nächsten Raw die eigentlich für diese Woche schon versprochene neue Women's Intercontinental Championess. Also entweder Dakota Kai oder heißt der Intercontinental Title dann? Ja, ne?
Ja, klar. Ja.
Also Dakota Kai oder Lyra Valkyria
werden
das dort. Möchtest du dazu einen Tipp abgeben, bevor wir zu NXT kommen?
Ja. Auf jeden Fall Lyra Valkyria. So. Dakota Kai sehe ich damit jetzt gar nicht. Die kam ja jetzt erst zurück. So, ist, muss ich selbst erstmal überhaupt noch finden. Valkyria hat das, ist da jetzt schon so in so einem, in so einer Position, wo sie auch die letzten Monate sich irgendwie hingearbeitet hat, mit geiler Leistung und so. Wird auch erstaunlich gut angenommen vom Publikum. Mhm. Also diese Rabenschreie oder was auch immer das sein soll. So, Schreie generell, so ein Ding gerade. Tiha! Oder so, ne? Es wird viel geschrien.
Tahu.
Tahu, warum sage ich immer Tiha?
Weiß ich nicht genau. Du hast letztes Mal irgendwas
Jiha, anderes, ich
du hast letztes Mal Jiha gesagt, da habe ich dich zu Tihu korrigiert, was nicht richtig ist.
Oh.
Ich glaube, das ist aber aus Vajana 2. Und damit schon ein nicht ganz falsches Rock-Zitat. The Rock sagt aber Tahu.
Okay.
Ich habe nochmal drauf geachtet.
Ja. Ja, gut, ist okay. Schreien. Mhm. Mehr schreien.
Schrei sind ein Ding. Oder auch, ist auch geil.
Oberfemi.
Oberfemi gegen Trick Williams hatte zwischenzeitlich, weil das Publikum sich so ein bisschen überlappt hat, war es dann nicht mehr Whoop That Trick, sondern es war wirklich so, That Trick, That Trick. Quasi der gemeinsame Remix der beiden.
Geil.
Hat mich sehr gut unterhalten.
Ja, aber was hatte ich jetzt eigentlich gesagt?
Lyra Valkyria.
Genau, ja. Ich tippe hart auf sie, weil sie das... Dieser Intercontinental-Title, der ist ja auch klassisch so ein Workhorse-Title. So.
Ja.
Und diese Workhorse-Nummer passt halt sehr gut zu einer Valkyria.
Ja, ich gehe auch mit Lyra Valkyria, weil ich meine, sie hat einfach Io Sky dafür besiegen dürfen, ne?
Clean.
Io Sky hat wirklich 5 Minuten vorher noch um einen World-Title gekämpft. So.
Stimmt.
Und ist da halt echt ziemlich amtlich hingepusht worden. Das ist schon echt ein Ding. Lyra Valkyria wrestelt durchgehend gute bis fantastische Matches und ob es gut oder fantastisch wird, hängt einzig und allein von ihrer Gegnerin ab.
Mhm.
So hat bei Saturday Night's Main Event einen der Highlight-Spots überhaupt gehabt im letzten Jahr dann noch, so im Dezember.
Was war da?
Also so ein krankes Apron-Ding.
Ach, das stimmt.
Das war übergeil.
Ja.
Genau, die ist jung, die ist gut. Die ist ein Workhorse komplett. Mhm. Würde ich ihr auch sehr gönnen, fände ich schon geil. Und Dakota Kai, fairerweise, ist tatsächlich gerade erst zurück, ist natürlich schon lange dabei und ich würde sie auch gönnen auf eine Art.
Lange Dakai.
Bitte?
Lange Dakai.
Aber hat halt im Gegensatz zu Lyra eben nicht jedes Match geil durchgeworkt, so, sondern das hat schon ein bisschen Ring-Rust.
Ja.
Und inzwischen ihre Stärken dann doch eher in der Stable-Arbeit als im Ring.
Mhm.
So, für den Moment zumindest. Deswegen wäre das jetzt auch nicht der Zeitpunkt, wo es ihr, glaube ich, gut täte oder wo sie für den Titelgewinn bringt ist. Ja. Wenngleich es natürlich geil ist zu sagen, sie ist der erste Intercontinental Women's Champ, aber irgendwie ist das auch geil, das einer jungen Wrestlerin zu geben, die das dann, die dem ihren Stempel aufdrücken darf. So.
Ja, finde ich auch. Also Valkyria und Chelsea Green sind halt für mich, oder wären im Fall von Lyra, sehr, sehr gute Erstträgerinnen, so, weil die auch so unterschiedlich sind. So,
ja.
Ne? Der US-Title wird ja jetzt schon irgendwie dann anders etabliert als der Intercontinental-Title, weil Valkyria und Kai sind halt wirklich ja so richtig beinharte Wrestlerinnen. So, ne? Chelsea Green ist eine hervorragende Wrestlerin im Ring, aber kommt halt viel mehr über Charakterliches, über Comedy, über Absurditäten, hat sich dadurch ja auch diese Beliebtheit erarbeitet, was auch eine schwere krasse Kunst ist, darüber so beliebt zu werden, dass Menschen wirklich auch wollten, dass sie diesen Titel erringt. Das heißt, man geht da mit so einem Kontrastding jetzt durch, ne, mit Blick auf beide Brands, in diese Mid-Card-Titles rein. Das finde ich ganz cool.
Ja, ich finde auch, das tut ihm gut.
Ja.
Und wenn wir jetzt nämlich zu NXT kommen, dann haben wir also dort gleich drei Titelwechsel gehabt bei New Year's Evil, ne?
Krank.
Drei?
Nee, die beiden großen Titel sind gewechselt. Sonst gab's nichts. Das andere war ein Number One Contender Match.
Du hast recht, es war ein Number One Contender Match.
Ja.
Muss gerade nachdenken. Das Tag Team Match ist erst kommende Woche.
Mhm.
Und Fallon Henley hat den Titel nicht aufs Spiel gesetzt. Ja.
Nee, die waren im Six Women.
Ja. Was die Zahl 3 ist, wir hatten 3 Women's Matches hintereinander zum Beginn der Show.
Ja. Ich habe doch in unserer NXT-Episode vor ein paar Wochen noch gesagt, dass das wild gebuckt wird immer so. Dass es da nicht diese Abwechslung gibt zwischen Männern und Frauen auf der Card. Jetzt 3 hintereinander.
So. Also wirklich einfach die erste Stunde NXT war Women's Wrestling, so.
Ja, und niemand beschwert sich darüber.
Nein.
So, es gab halt Zeiten vor ein paar Jahren, da waren Women's Matches einfach, so ein bisschen so Pausenarbeit, so, da hat man sich ein Bier geholt oder so. Und, jetzt ist das einfach komplett gleichwertiger oder im Fall von NXT sogar hochwertigerer, Shit, so. Und das ist ein wunderschönes Zeichen ans Women's Wrestling, ja.
Voll. Voll. So, und eröffnet haben die Show nämlich dann direkt Julia, die sich als Iron Survivor qualifiziert hat als Number One Contender, und Roxanne Perez als amtierende Titelträgerin in ihrem zweiten Run. Und die haben sich ordentlich gegeben.
Ja. Beide wirklich harte Wrestlerinnen, ne? Also Julia mit ihrer Japan-Erfahrung, also alle, die jahrelang in Japan gewrestelt haben, sind tough as fuck, so. Das, die drosseln sich halt wirklich im US-TV. Ich habe Matches von Julia gesehen in der Vergangenheit. Das ist unfassbar, was die an Stiffness austeilt und einsteckt. So. Davon hat sie Teile dann jetzt auch in dieses Match getragen. So, sie kann nicht so gehen wie in Japan. Und Roxanne Perez, die ist einfach so gut, dass sie auch jegliche Stiffness einfach schlucken kann. So.
Mhm.
Genau, diese ganzen Sachen so außerhalb vom Ring und so, da waren schon heftige Moves bei. Generell auch dieser Finisher von Julia, der tut weh.
Ja.
Boah.
Diese Northern Lights Bomb, ne?
Ja.
Boah, also generell das letzte Match-Drittel, also für mich die besten paar Minuten Wrestling tatsächlich dieser Wrestling-Woche.
Ja.
So, von dem, was ich gesehen habe, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Aber also es war für mich das beste Women's Match jetzt, so das WWE uns diese Woche gegeben hat.
Mhm.
Aber also diese Phase, diese Sequenz, so die dann so richtig, richtig in ihre Highlight-Phase ging bei diesem Butterfly Superplex, so, wo dann danach noch ein Michinoku-Driver, glaube ich, kam.
Ja.
Wo dann danach Julia diese Northern Lights Bomb ansetzen wollte und Roxanne Perez das kontert, indem sie das in so einen Ratschlag überdreht und sie dann mit dem Momentum in so einem Arm-Drag dann in eine Submission zieht. Ey, das ist so,
Feinste
das ist
Kunst.
So Poetry in Motion, was die beiden da geliefert haben.
Ja.
Und dann, was danach dann kam, dieser Pop-Rocks aus dem Julia ausgekickt, das war, glaube ich, der schepperndste Pop-Rocks-Aufprall, in den sich je jemand reingeworfen hat, ja, wie Julia den genommen hat. Ja, und dann halt nochmal, dann doch eine durchgezogene Northern Lights Bomb, auch in Ring, nachdem es draußen schon eine gab.
Ja, genau.
Ey, das war so geiles, feines Wrestling, was die geliefert haben. Richtig, richtig, richtig gut.
Ja, voll. Dieser Michinoku Driver von Julia, ist das der, oder vertue ich mich da jetzt, wo, den sie modifiziert, indem sie den Arm in so eine Hammerlock-Position immer noch nimmt von der Gegnerin?
Oh, hab ich das Julia? Hab ich jetzt nicht im Auge.
Ich behaupte es einfach mal, ich bin zu 80% sicher, das reicht für wahllose Behauptung.
Ja.
Weil sie nimmt dann für diesen Michinoku Driver wirklich so eine Hammerlock-Position. Ein Arm ist weg. Das ist so krass. Das sieht dadurch so viel heftiger aus, weil es so aussieht, als wenn du dich noch weniger irgendwie abfedern kannst und so. Macht's auch gefährlicher. Achte mal drauf. Korrigier mich, wenn es dann nicht stimmt.
Oder macht sie das bei der Northern Lights Bomb?
Kann auch sein.
Ich glaube, da meinst du das. Da klemmt sie den einen Arm so ein.
Mm.
Ja, aber das ist hier Finisher.
Und das sind halt wirklich so Modifizierungen, die halt wirklich, ja wenn man es kann, nochmal das gewisse Extra mitgeben. So.
Das ist der Punkt, ne? Man muss es können.
Ja, man muss es können.
Diese Dinge, die man dabei wegnimmt, die haben ja eine Funktion.
Ja. Normalerweise. Ich habe ein bisschen Angst halt so von diesen ganzen NXT-Frauen, die so möglicherweise ins Main-Roster kommen, dass die halt einfach schlechter wresteln da, weil die Gegnerinnen einfach nicht so gut sind wie bei NXT.
Denkbar.
Zum Teil, ne? Bei NXT laufen auch ein paar Flinsen rum natürlich, aber die Spitze und die Midcard, sag ich mal, die sind schon wrestlerisch so versiert mittlerweile, ja, bei NXT. Ja. Auch so eine, keine Ahnung, eine Kelani Jordan oder so. Wie gut die einfach geworden ist.
Ey, das war ja das Match da drauf dann, ne? Nachdem Julia und Roxanne Perez da durch waren und wie gesagt, Julia den Titel gewonnen hat, neuer NXT-Champ ist. Dann gab es danach ja direkt das Number One Contenders Four-Way-Match mit Stephanie Fucker, Kelani Jordan, Lola Vice und Cora Jade.
Ja.
Und also, das war auch Geballer. Es war auch ein richtig geiles Women's Four-Way-Match dann hinterher. Absolut würdig. Und Kelani Jordan, also keine Ahnung, für mich diejenige, die das Match getragen hat.
Ja.
So, die hat ein Feuerwerk da abgefeuert. In fast jedem Spot war sie mit drin. Wenn sie nicht selbst verteilt hat, dann als Nehmerin sozusagen.
Total.
Richtig geil durchgezogen, spektakulär, on point. Character Work, alles da gewesen.
Ja.
Richtig, richtig gutes nochmal Beweismatch sozusagen der Entwicklung von Kelani Jordan.
Mhm. Genau, die war für mich damals zu früh zum Women's Champ gekrönt worden. Hat sich aber seitdem einfach so krass entwickelt, als wenn ihr das so einen Push gegeben hat, wirklich. Mhm. In ihr selbst einen Push, sich nochmal wirklich einfach so richtig reinzuhängen. So, und genau, das ist halt, genau, die ersten beiden Matches das ist halt einfach die obere Spitze der NXT Women's Division gewesen, ne? Diese dann im Endeffekt sechs Frauen. Nee,
doch,
sieben.
Sechs.
Sechs?
Sechs.
19 Frauen. Ja. ja. Total geil. Aber dann auch wieder cool, die ungepinnte Stephanie Vaquer hat dann halt einfach dieses Match gewonnen und ist jetzt Number One Contender für den Midcard-Titel für NXT, North American Women's Title. Das heißt, nicht nur Julia startet durch, sondern auch Vaquer, also von der ich einfach mal ausgehe, dass die diesen Titel auch holt.
Mhm.
So, soll das. Natürlich gewinnt die das. Ja.
Geil.
Oder?
Es war wieder so ein Match auch zum in Stephanie Vaquer verlieben, ne?
Ja, ja.
Also, wie ihre Mimik zwischen halt so, ich habe Spaß daran, dass wir das hier machen und ihr euch wehtut und dem ernsten Blick von, ich muss euch auch wehtun, denn sonst gewinne ich nicht. Wie das so einfach wirklich nahtlos ineinander übergeht und sich auch in ihrer ganzen Körpersprache und ihren Moves widerspiegelt, die ist einfach so geil. Ja. Als Charakter macht das so Spaß, sich die anzugucken. Da muss sie auch nicht danach noch Worte sagen.
Ja, es leider sprach sie ein wenig in einem Backstage-Interview noch.
Ja.
Dann auch noch mit Shotzi in einem Segment.
Lose-lose.
Lose-lose, ja. Und ja. Ava. Oh Gott, es war echt kein gutes Segment. Ja. Ja, genau. Tritt jetzt gegen Fallon Henley an.
Ja.
Ist auch, Fallon Henley war die erste Trägerin dieses Titels, ne?
Der war sie
kam
das?
Kam doch erst vor ein paar Wochen aufs Feld, dieser Titel.
Ja. War nicht Kelani Jordan die erste, die den hatte?
Nee, die war eigentlich nur Women's Champ. Nur.
Nein, sie hat nur den Midcard-Title gehabt. Sie hatte nicht den Women's-Title.
Kalani Jordan war bei NXT Women's Champion.
Nein.
Oha.
Nein.
Doch.
Nein.
Mann. Klar, nein. Doch, quasi 100 Pro. Lass wetten. Lass wetten um so ein, hier, nächste Mal, wenn einer im Mai ist, so ein veganes Ding holen.
Okay, alles klar.
Veganer Karottenkuchen. Quasi. Ja.
Oh, ein Stück Kuchen, ich guck das jetzt nach.
Recherchier mal, ja. Kalani Michael Jordan.
So, mal sehen. Kalani, wie schreibt man sie?
Kalani Michael Jordan. Kalani. Aus Jordanien. Ich hole mir gerade ein Bier, während du, während du das recherchierst.
Mach das. Ah. So. Leah Mitchell is an American professional wrestler and former artistic gymnast. She is signed to WWE, where she performs on the NXT brand under the ring name Kalani Jordan, and is a former one-time and inaugural NXT Women's North American Champion.
Ist dein Ernst?
Also hat sie war die erste, die den Titel trug und nicht Fallon Henley, die ihn ihr abgeknöpft hat und jetzt die zweite Trägerin dieses Titels ist. Und außerdem war sie nie Women's Champ. So.
Ist doch gelogen, du bist doch bei Wikipedia, da schreibt doch. Du hast doch gerade den Wikipedia-Artikel selbst editiert, als ich ein scheiß Bier geholt habe. Jetzt liest du deine Lügenpresse hier vor, indem du Kalani Jordan degradierst zu einem nordamerikanischen Champion, obwohl sie der Champion einer kleinen Ecke in Florida war. Also,
ja, nee, so, ja, ich nehme jetzt mal ein ganzes Stück Kuchen, ja?
Ja, ist okay. Also ich glaub dir halt nicht.
Ja. Ja, das ist ja okay, das ist ja dein Problem. Kannst ja natürlich gerne das mit weiteren Quellen versuchen.
In erster Linie ist das Kalani Jordans Problem. Hast du den Öffner?
Ja.
Wenn das denn überhaupt der richtige Öffner ist, ich glaub dir nichts mehr.
Ja, das ist ein Flaschenschließer.
Unsere Schwitzkasten-Merch-Teile sind tatsächlich auch Flaschenschließer. Die haben so, so eine Vorrichtung, dass man die auf die Flasche oben klacken kann.
So klemmen, ne? Ja, wie so ein Deckel. Sind die der zweiten Generation aber nicht mehr. Schwitzkasten-Flaschenöffner der zweiten Generation, die unsere Patreons sehr bald bekommen werden, sind tatsächlich gerade unterwegs zu mir, habe heute Versandbestätigung bekommen.
Sexy.
Die haben nämlich die Form einer kleinen Bierkiste. Oh. Oder Spezikiste, je nachdem, wie man will.
Es sieht schon aus wie eine Spezikiste.
Es könnte halt beides sein.
Ja.
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 Cheers.
Ja, warte, ich muss rechts. Oh, ich habe so blöde Biertradition. Cheers. Dass ich halt, ich muss ja immer mit rechts anstoßen, muss das immer ins Glas machen, muss, wenn ich alleine trinke, immer mit meinem toten Opa anstoßen. Ich habe immer so Auflagen.
So, okay.
Beim Trinken, ja.
Ich finde das nicht schlimm. Wert in die kleinen Dinge des Alltags legen ist durchaus eine gute Sache.
Außer es wären Neurosen.
Dann ja, aber.
Aber nee, es hat ja noch alles Sinn. Ich mache, ja.
So, okay, wir waren bei Kalani Jordan und so. Stephanie Vaquer waren wir auch schon.
Glaubst du, tote Menschen sind noch so, beobachten einen so ein bisschen?
Nee.
Okay. Ja. Ja, wollte ich wissen. Also,
du?
Nein, das wäre ja völlig verrückt. Ich glaube, man kann sie anrufen so und dann haben sie ein bisschen Aufmerksamkeit mal auf dich. Aber wenn ich immer so gucken würde, tote Menschen sind ja nicht der Nikolaus.
Absolut. Ja. Ich finde es auch sehr sehr trostloser Blick auf den Tod, auch wenn ich mir vorstellen müsste, die haben nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit auf uns zu glotzen. Weißt du? Ist ja wie so, als dann verkommt ja das echte Leben, das wir haben, zu Reality-TV für die Toten. Ist ja richtig scheiße.
Das stimmt. Das ist nur für Außerirdische in Ordnung.
Ja.
So, das glaube ich passiert schon.
Außerirdische wie Pferde zum Beispiel.
Genau, Pferde beobachten uns schon.
Ja.
Irgendwie vom Mond aus. Aber ja. Ja, stimmt. Was ist denn, was passiert denn, wenn du stirbst? Also beobachtest halt nicht die Lebenden wieder und so, weil es wäre auch komisch, dann hängst du in so einer komischen Zwischenphase rum,
ja,
guckst die Leute an und denkst, oh fuck, will ich eigentlich auch wieder sein? Oder hast du überhaupt keinen Bock mehr da zu sein, weil dich vielleicht wer umgelegt hat und dann kannst du aber auch keine Rache nehmen.
Ja.
Bist einfach weg, ne? Diese ganze Wiedergeburtsscheiße macht vielleicht auch Sinn.
Was ist eigentlich für ein Loch auf dieser Karte da hinten? Warum ist da so ein schwarzer Fleck in der Mitte?
Das ist kein schwarzer Fleck, das ist eine blaue Büste, aber Büste nicht für das, was eigentlich eine Büste darstellt, nämlich oberhalb so des Torsos alles, sondern das zeigt das Geschlecht eines einer antiken Figur, eine bekannte antike Figur. Fuck, wer war denn das? Federico? Nee. Oh, ich komme nicht auf den Namen. Hat mir jemand geschenkt. Shoutout Laura. Shoutout also Laura. Das ist einfach ein Penis, aber auf einer Magnettafel, deswegen habe ich das auf meine Karte gehängt.
Ein Penis auf einer Magnettafel wäre die viel einfachere Antwort gewesen als all das, was du gesagt hast.
Ja. Und erschreckenderweise auch eigentlich gar nicht so erklärungswürdig, wenn ich dir sage, ein Penis auf einer Magnettafel hängt in meinem Wohnzimmer.
Da, ja. Ich hätte keine weiteren Fragen gehabt. Ja. Für mich passt absolut ins Bild. Okay. So, Dings, also,
der Penis meines toten Opas in Gips, hätte ich auch sagen können. Ich kann jetzt alle sagen, die Toten beobachten einen ja nicht.
Und erst recht hören die nicht zu. Und schon gar nicht diesen Podcast.
Wobei, ich höre manchmal schon so ein seltsames Rauschen in der Leitung. Immer so, wenn ich Boom Breaker sage. So, jetzt sind alle wieder wach. Okay, wir können weitermachen.
Gott. Also, Kelani Jordan haben wir jetzt mit Lob übergossen, Stephanie Vaquer sowieso, Lola Weiss und Cora Jade waren auch da.
Ja.
Also auch ne ihren Beitrag zum Badge geleistet für mich, aber jetzt nicht so, die sind beide nicht so die Speerspitze von NXT, dass ich sagen würde, die müssen sofort da raus und haben ein Riesenpotenzial, jetzt sofort weiterzugehen, sondern die sind genau an dem Punkt, wo sie sind jetzt, richtig.
Ja. So. Genau, also während die Brüste von Cora Jade immer größer wurden, wurde ihr Talent so ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl.
Verletzungsbedingt.
Verletzungsbedingt, absolut. Ja. So, ne, hatte auch schwere Verletzungen. Aber genau, bei Cora Jade vermisse ich einfach nur wirklich ein bisschen diesen Charakter von damals auch so. Dieses Punkige, was sie hatte, sowohl als Face als auch als Heel.
Ja.
So, und jetzt ist sie einfach, ja, weiß ich auch nicht.
Pretty Heel. Sie ist einfach nur ein hübsches Heel-Girl.
Genau, mit den üblichen körperlichen Modifikationen, so,
ja,
die viele machen, so, was auch cool ist, wenn dir das gefällt, also machen, so, klar. Aber für mich geht das alles irgendwie nach meinem Geschmack einfach zu weit weg von dem, was ich früher cool an ihr fand.
Ja.
So, ein bisschen AJ Lees Nachfolgerin habe ich immer in ihr gesehen, ja, so von der Optik so ein bisschen, von der Ausstrahlung.
Das, also in ihrer Face-Phase war das auch sehr deutlich die Blaupause dafür, ne?
Ja.
Aber mal gucken, wo das drauf ist. Also sie hat auch gerade eine undankbare Rolle, muss man sagen, so im Schatten von Roxanne Perez. Das wird schon noch interessant werden, hoffe ich für sie, wenn Roxy da raus ist. Denn Roxanne Perez, für mich super klare Call-Up-Kandidatin. Also Roxanne Perez in den Rumble rein und dann Main-Roster bleiben.
Rumble kennst du ja schon, war ja im letzten drin.
Ja.
Total, ja.
Gut, sind wir uns einig. Hat sie auch verdient. Hat sie sich wirklich verdient und erarbeitet.
Ja.
Die ist schon saugut. So, und dann kam danach das dritte Women's Match bei NXT. New Year's Evil. Das war dann Fatal Influence. Also Fallon Henley und JC Jane und Jasmine Nix gegen Shotzi, Gigi Dolin und Tatum Paxley. Gigi, Tatum, Shotzi, GTS oder wie haben die anders genannt? Irgendwie Chaos irgendwas oder so? Nee, Freak. Three Freaks oder so haben sie immer gesagt. Weiß ich nicht genau als Kommentatoren. Ich finde, für mich sind sie einfach Team Haarfarbe.
Ja.
So, weiß ich auch nicht. Ja. Das war so ein Match, das brauche ich nicht. Also, ne, ich finde Tatum Paxley im Ring echt witzig.
Die ist super lustig, ja.
Die ist vor allem lustig und akrobatisch, noch nicht gut, aber lustig und akrobatisch und unterhält mich gut. Und Fatal Influence machen den Fatal Influence Job genauso, wie man den Fatal Influence Job machen muss. So, ja, aber ich brauche Shotzi nicht. Und ich brauche auch nicht Shotzi einfach so mit den beiden anderen zusammen, nur weil sie auch bisschen auffälliger aussieht. So, weißt du, dieses alle Outcasts zusammenschmeißen. So, und in dem Fall sind die ja wirklich auch einfach nur komisch gekleidet und haben gefärbte Haare. Oh, weiß ich nicht. Das ist immer so, fand ich irgendwie weird und irgendwie war das ein sehr dummes Three-Way-Match. oder 3-3. Ja, weiß ich nicht.
Ja, finde ich auch. Also mich hat das auch nicht interessiert, weil es, also diese Überzeichnung der drei Faces, die ist mir zu viel. So, also die saßen da, das ist nicht nur die Optik gewesen. Die saßen auch vor ein paar Wochen auf irgendeinem Dachboden und haben mit Puppen gespielt.
Ja.
Und haben dabei komisch wir gelacht.
Ja.
Was soll denn das? Also es sind ja erwachsene Frauen, teilweise in ihren 30ern, die da irgendwie sitzen und so Puppen-Irrsinn machen. Dann aber auch wieder ganz normal sind ein paar Wochen später. Also Shotzi war ja auch in dem Backstage-Segment, was wir eben angesprochen haben, mit Verkehr, Ava Rain und Fallon Henley, ja total normal. Mhm. So, die ist ja gar nicht, also hä? Warum schaltet die manchmal an, dass sie ein achtjähriges gestörtes Kind ist und dann ist sie wieder eine ganz normale erwachsene Frau?
Ja, die Achtjährige ist Tatum Paxley. Das ist ihr Gimmick.
Ja, okay, und das schaut sie halt 13.
Und das ist voll okay, so. Also wirklich jetzt. Ich finde das ja funny.
Ja, die ist ja auch immer so.
Genau.
Paxley ist immer so. Gigi Dolan schaut sie nicht. Die ist ja auch ganz normal.
Das, also, genau. Also schon sehr seltsam. Ja, aber egal. Können wir, glaube ich, abhaken. Auch da darf es mal ein Filler-Match geben.
Ja.
So, wie gesagt, die Heels machen da ihren Job und machen ihren Job gut und entwickeln sich auch gut.
Das war die Midcard. Diese sechs waren einfach die Midcard.
Ja.
So, selbst. Und da haben viele von Potenzial. Kein Mensch weiß, wo so eine Jasmine Nix in 3 Jahren ist oder so. Ja. Vielleicht wird die auch noch richtig gut und so.
Ja.
Fallon Henley und JC Jane sind richtig gut. Mhm. JC Jane will ich nochmal in einem Spotlight sehen jetzt so. Mhm. Die hatte ihr Spotlight bei dem Split mit Gigi Dolan so. Das war krass, das war gut, da war sie ein guter Heel.
Das war sehr gut, ja.
Genau, Fatal Influence. Ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr Beautiful People 2.0.
Ja.
So, das könnten die sehr gut darstellen.
Ja.
Und dann vielleicht auch ein bisschen in subtileren, ein bisschen feineren Storylines und nicht so mit diesem ultra-plakativen, das sind die Freaks so und wir sind die Schönen.
Fatal Influence wird so ein bisschen ausgebremst dadurch, dass Fallon Henley jetzt den Titel hat. So, ich finde, das war sonst so eine Gruppierung, die ja auch geclaimed hat, dass sie Repräsentanten der besten Women's Division der Welt sind.
Das sagen die immer, ne? Ja.
Und dadurch, dass Fallon Henley aber halt nur in Anführungsstrichen den North American Title trägt, hält sie das so ein bisschen davon ab, sich wichtiger zu machen, als sie jetzt gerade sind, als Gruppierung, weißt du? Mhm. Die sind so eine Gruppe, die sollte eigentlich ins Main-Event-Picture eingreifen und den Anspruch auch haben, da für Chaos und Verwirrung zu sorgen und Einfluss geltend zu machen und sich halt nicht dann irgendwie ja wirklich mit so der Midcard rumzuschlagen. So, weil eine Fallon Henley zum Beispiel, die muss doch von ihrem Selbstverständnis über den ganzen anderen stehen. So. Ja. Über einer Shotzi, über einer Gigi Dolan, über einer Tatum Paxley. Jetzt mal hin und her, dass Shotzi auch schon im Main-Roster unterwegs war vorher. Mhm. Die hat gerade gar kein Standing. Mhm. So, hat bei NXT auch im Prinzip eigentlich nichts erreicht. Die hat Stephanie Vercoeur als Gegnerin. Das ist schon aller Ehren wert. Konzentrier dich mal da drauf.
Ja, und bricht dir nicht wieder das Genick bei einem Suicide-Dive. Das macht sie immer. Ist vor 2 Wochen oder so passiert. Dass wieder so ein Suicide da verkackt hat und fast gestorben wäre. Zum Glück nichts passiert. Man könnte das lösen, indem man JC Jane einfach diesem Anspruch mitgibt. Warum sollte JC Jane jetzt nicht einfach sagen, hey, komm, wir holen uns das ganze Frauengold hier.
Ja. Das Frauengold?
Das Frauengold. Kennst du Frauengold? Habe ich da mal von erzählt?
Nee.
Frauengold, das ist, das ist fantastisch. Das ist ein Produkt aus den, ich glaube, 50ern.
Ja.
Und es gibt auf YouTube, guckt euch das mal an, sucht mal nach Frauengold Commercial oder Werbung, das ist ein deutsches Produkt. Das ist ein, also, das ist wirklich so eine Werbung, da wird so gezeigt, dass wenn Frauen, Hausfrauen natürlich in den 50ern, irgendwie ein wenig gestresst sind und hysterisch sind, wie man damals oft sagte, dann sollen sie doch Frauengold trinken und dann können sie den Mann auch irgendwie ein bisschen ruhiger und besonnener und auch wohlwollender entgegentreten und so. Das ist halt einfach nur ein fucking Kräuterschnaps.
Ja, natürlich.
So, das ist so lustig, diese Werbung. Also wirklich tragisch und traurig, aber wirklich auch lustig.
Ach du Frauengold, dass das Frauengold heißt, ey. Das klingt wirklich nach einer sehr bedenklichen Kampagne.
Sehr bedenklich.
Okay.
Sehr, sehr bedenklich. Es gibt in einer Werbung, da ist es auch so, da ist eine Frau ist mit der Hausarbeit irgendwie überfordert, aber ihr Mann kommt gleich von der Arbeit nach Hause und so und dann wird so in dieser Werbung dargestellt, dass man dann auch, wenn man Frauengold nimmt, dann ja auch wieder quasi die Beine breit macht. Indem dann so in der letzten Szene dieser Werbung nimmt sie ihn so, den Mann, und geht so ins Schlafzimmer mit ihm. Es ist wirklich hart bedenklich.
Ei, 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 ei.
Die 50er waren wild.
Ja.
Na gut. Alles vor der Gegenwart war immer wild, was Emanzipation angeht. Und selbst die Gegenwart ist noch wild.
Frauengold hat so viele Boomer provoziert, ey. Schrecklich. Produziert.
Produziert.
So viele Boomer-Babys. Einzig und allein wegen Frauengold.
Scheiße.
Ich kann mir das auch total gut als Exportprodukt vorstellen. So Amerikaner mit so, oh, can you, when you go grocery shopping, can you please bring me some Frauengold?
Frauengold? Ja. Ja. Stimmt. Top 7 Produkte. Die, na, lass mal das.
Okay, ja. Frauengold aber. So, jetzt haben wir das aber auch.
Ja.
Neue Champs, neue Women's Champs. Was machen wir da jetzt draus? Da, also das neue Jahr startet jetzt wirklich einfach mit einer Reihe von neu gekrönten Champs. Das Bild ist da einmal durcheinander gewürfelt. Gerade bei NXT kündigt sich total viel an, was dann jetzt in Call-Ups münden wird. Mhm. Das wird eine busy Rumble-Season und dann haben wir hoffentlich eine aufgefrischte Women's Division oder was?
Na klar, das ist das, was ich eben am Anfang sagte. So, ne? Mhm. Also ich erwarte mir dann einfach jetzt eine Frischzellenkur, die dann Früchte trägt in Form von Storylines und wirklich ein Investment ins Women's Wrestling. So.
Geil.
Ja, das wäre der Best Case für mich, dass man da jetzt wirklich startet.
Geil. Fände ich mega. Also ja, voll Bock drauf.
Das wäre auch ein gutes Statement, gerade so was jetzt Raw betrifft, so dass man sich auf Netflix modern präsentiert und das nicht nur irgendwie optisch darstellt, sondern auch modern im Sinne von Women's Wrestling zeitgemäß darstellen.
Ja, mit so. Nur einem Women's Match in der Eröffnungsshow hat man da schon mal eine Chance auf jeden Fall nicht genutzt, muss man
ja,
sagen.
Wobei es ja nur 4 gab und dann ist ein Viertel mit Blick auf die Roster-Verteilung schon wieder okay. Es gibt ja auch einfach weniger Frauen als Männer im Roster.
Ja, und mit Blick auf die relevanten Geschichten, die du zur Verfügung gehabt hättest, auch sehr nachvollziehbar. Also, das ist schon in Ordnung.
Wobei die relevanten Geschichten, das hast du ja in eigener Hand gehabt. So, klar. Ne? Du hättest ja auch einfach 2 heftige Stories in der Women's Division erzählen können. Das ist ja dein kreatives Produkt. So.
Jo.
Dann hätte man 2-2 machen können. Wenn so es jetzt so eine Rollins-McIntyre, Rollins-Punk-Nummer auch bei den Frauen gegeben hätte, bau das halt. Ne? Aber oh, da fehlt natürlich auch die Geschichte. Also ist auch ein bisschen unfair, das zu sagen. Das ist nicht so einfach, weil eben diese Geschichte, die hast du nur, also generell so zurückreichende Historie, wo auf der man dann was aufbauen kann. Das hast du ja nur so bei den Four Horsewomen oder so. Und davon sind gerade nur 2 da. Ne? 2? Bailey ist da? Wer ist denn die 4. Fuck? Ah nee, Monet ist weg.
Die ist auch da, aber
Becky Lynch ist gerade halt da. Nicht
Becky Lynch und Charlotte sind beide nicht da.
Und Charlotte ist verletzt, ist ja nur noch Bailey gerade da.
Bailey hält alleine die Fahne hoch, ja.
Die Pferde hoch, ja.
Die Pferde.
Krass. Ja, okay. Ja. Charlotte zum Rumble?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gesund sie ist.
Ja.
Charlotte ist so jemand, von dessen Instagram-Content ich versuche, mich fernzuhalten.
Wieso?
Das
weiß ich nicht. Ist das schwierig?
Charlotte ist nicht so mein Type of Human Being, glaube ich.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich fühle Charlotte nicht so.
Wertetechnisch? Politisch?
Nee, weiß ich nicht. Die wirkt halt einfach so, also weißt du, es gab so eine Zeit, in der auch so, als sie schon verletzt war und so, als auch so die ganze Beziehung mit Andrade stärker publik dann wurde und von ihr auch publiker gespielt wurde, sie löst halt einfach schon doll das Gimmick ihres Vaters ein und hat halt immer so ganz viel so, also A, es ist super viel Gym-Content und beide sind derbe jacked,
ja.
So, dann ist es aber auch auf einer Yacht schmusen. So.
Ach ja, dieser Rich-Content,
ja,
so, ne?
Ja, ist so, also es passt natürlich total zu ihrem Gimmick und so, aber es ist jetzt halt auch nichts, was mich per se interessiert, weißt du?
Reiche so. Leute, wie reiche Leute ihre Freizeit verbringen.
Ja, so, also wirklich so.
Ja.
Und deswegen verfolge ich das jetzt nicht sonderlich aktiv, so. Aber das, was ich zuletzt gesehen habe, ist, dass sie halt viel trainiert und offensichtlich man mit ihrer Rückkehr dann irgendwann auch mal rechnen kann. Es gibt fürs Rumble ist es echt schwierig, ne? Weil die Nummer von Comeback XY zum Rumble, die gibt's bei diversen. Du kannst bei Charlotte sagen, du kannst es bei Becky Lynch sagen, du kannst sogar so weit gehen und es bei Jade Cargill in Frage stellen nochmal. Du könntest einen Call-Up von NXT halt hernehmen. Mhm. Meine Stephanie Vercoeur-Story ist die beste von allen, die es gibt.
Ja.
Aber theoretisch kannst du es auch mit Roxanne Perez zum Beispiel jetzt machen.
Ja.
Und so ein richtig krasser Rumble-Spot mit so, und dann auch noch gewinnen, der ist selten für ein Comeback, so, weil das sich immer unfair anfühlt für diejenigen, die ganze Zeit halt irgendwie das Ding am Laufen gehalten haben. Das kannst du halt nicht alle Nase lang machen. Und dann willst du ja auch all den anderen Leuten, die ich gerade genannt habe, wenn sie dann zurückkommen und eben nicht gewinnen, trotzdem einen relevanten Spot geben. Und ein Rumble-Match hat halt einfach nicht 30 geile Spots, sondern halt vielleicht eine Handvoll.
Klar.
So, und die müssen auch an Leute gehen können, die jetzt gerade eben relevante Arbeit machen und da sind. Deswegen, ja. Oh, schwierig. Ich glaube, Charlotte ist jemand, die musst du nicht im Rumble bringen. Die hat genug Rumble-History. Mhm. Die kann man außerhalb dessen ins Mania-Rennen schmeißen. Ich glaube, das würde ich bei Charlotte eher sehen. Das würde ich auch bei Becky Lynch eher sehen. Aber ich würde bei beiden mich auch nicht umdrehen, wenn sie im Rumble auftauchen, klar. Mhm.
Ja, Lynch auch interessant, tatsächlich, ob sie überhaupt zurückkommt, so, ne? Aber, haben sie auch thematisiert, Punk und Rollins, ne? Vor dem Netflix-Ding. Auch krass.
Ja.
Auch krass, einfach so. Ja, meine Frau zieht gerade ein Kind groß, Alter, was du überhaupt nicht kennst und so.
Also, oh, Alter, das ist so gemein.
Das ist echt krass, alles, das ist alles so, ja, genau, wann sie zurückkommt, keine Ahnung, keine Ahnung.
Aber andererseits, also, ne, wie ich in der letzten Folge sagte, so dieses Rumble ist halt einfach auch historisch und riesig als erstes PLE auf Netflix. Mhm. So, da willst du möglicherweise auch mit allem reingehen, was du hast, so.
Und ja, die werden Bären ficken, also das ist wirklich, das,
und aber jetzt, wo das halt auf Netflix ist und halt immer on demand da ist, ne,
ja,
hast du halt eine Mechanik, die vorher halt nicht in der Form galt. Also in der, also in der WWE war immer sehr doll auf das Live-Event gebaut, aber jetzt mit diesem Netflix-Ding und halt dieser Binge-Watching-Kultur, die es einfach gibt, kannst du halt schon auch einfach bewusst Sachen so machen, dass du sagst, okay, wir ballern im Rumble jetzt unsere Überraschung. Wir müssen nicht vorher Werbung machen für und die Rückkehr von kommt im Rumble, sondern du kannst einfach getrost sagen, fuck it, im Rumble bringen wir jemanden zurück und darüber wird dann geredet und Leute rewatchen dann hinterher das Rumble.
Stimmt.
Das wird eine Mechanik werden, kann ich mir vorstellen, die werden wir häufiger sehen, so. Dass Dinge einfach viel weniger angekündigt werden, weil eben wir eine andere Zuschauerkultur dann ja letztendlich haben, in der es egal ist, wer live zuschaut. So.
Ja, schön, dass du dieses Streaming-Ding so mitdenkst die ganze Zeit. Das sorgt ja dafür, dass es einfach viel mehr Überraschungen geben wird.
Ja.
Wenn das denn stimmt, so.
Bestenfalls.
Ne? Wenn wir das umsetzen, ja. Stimmt, total. Gleichzeitig musst du aber auch trotzdem das Episodische wieder weiter aufrechthalten. Du musst halt schon Ankündigungen für die nächste Woche immer machen, so, ne? Und da ist auch dann mal wieder eine größere Ankündigung wie ein Comeback oder so auch wichtig, so, ne? Genau, weil es kann dir ja auch passieren, dass wenn du Binge-Watching machst irgendwie, irgendwer guckt da was und dann sagt er nach zwei Episoden, ja gut, dritte muss ich jetzt nicht unbedingt gucken.
Ja.
So, deswegen, also es bleibt, glaube ich, weiterhin so ein bisschen was von beidem.
Du musst beides haben, ne? Wenn du die nächste Episode nicht einschaltest, bringt es ja nichts, wenn du da irgendwas Krasses machst, was dann überraschend ist.
Ja.
So, du musst die Leute, die da sind, bei der Stange halten und im Zweifelsfall einen Grund dazu geben, weshalb Leute so das dann auch dann wieder aufgreifen wollen, so. Und, oh, das muss ich auch gesehen haben.
Ja.
So, es sind halt beides Mechanismen, die beide bedient werden wollen. Nur weil sie zur Verfügung stehen, heißt es nicht, dass man sich nur einen davon greift, sondern du brauchst beide.
Ja.
So, also, mehr Tools haben bedeutet nicht immer, es leichter haben, im Gegenteil.
Apropos Tool, ey, ich freue mich immer noch jeden Tag mehr jetzt auf Penta gegen Chad Gable bei,
ja, Mann.
Bei Raw jetzt, Alter.
So ein Bock.
Oh, fuck.
Ja. Gut. Women. Yo. Haben wir durch. Herren.
Ja, Herren.
Wo wir über Champs reden wollten. So bei den Herren. Du wolltest nicht unbedingt über DIY als neue Tag Team Champ jetzt reden, oder?
Nein.
Gut.
ich kann nur einen Satz dazu sagen. Ich glaube, ich werde Johnny Gargano nie als Heel kaufen.
Ja.
Ich finde...
Nee. Ja. Verstehe ich komplett.
Aber Tag Division bei SmackDown irgendwie lustig.
Voll.
Das ist unterhaltsam. Pretty Deadly macht irgendwie Bock.
Ja.
Ich habe wirklich Sympathien für die beiden. Ja. Die sind wirklich gut.
Ja. Sind sie.
Also da ist irgendwie Drive drin gerade so. Ich weiß nicht, ob es an der Motor City Machine Guns liegt. Die machen relativ wenig eigentlich so für mich.
Außer saugeile Matches.
Ja, aber so, aber sie liefern mir irgendwie, klar, abseits des In-Rings, liefern sie mir irgendwie wenig, wo ich jetzt sage, irgendwie, okay, krass, die sind cool.
Ne, Backstage sind die so richtig scheiße.
Das ist schon komisch, ne? Wie
die ich finde die richtig scheiße.
Ja. Ja.
Nee, komm, das muss man einfach mal sagen.
Richtig scheiße sogar.
Ja, also wirklich mein Lieblings-Tag-Team of all time. So, ja. Ich habe nie ein Tag-Team so genossen wie die Motor City Machine Guns in ihrer Hochphase bei TNA. So. Ja. Hm. Aber ich, wenn die den Mund aufmachen, dann möchte ich gähnen. Sofort.
Ja.
Ist nicht gut. Und das war nicht immer so.
Motor City Machine Guns, ganz interessant für mich. Tatsächlich revolutionär, was Tag Team Wrestling angeht. Die haben damals wirklich Dinge geprägt und irgendwie Tag Team Wrestling richtig hart was mitgegeben und auch wirklich Leute inspiriert.
Ja.
Aber haben sich dann einfach so die letzten, weiß ich nicht, 12 Jahre selbst nicht mehr weiterentwickelt.
Mhm.
Die sind einfach das, was sie damals waren und werden halt immer ein bisschen langsamer, weil sie älter werden.
Ja.
Das ist irgendwie wild.
Aber es ist richtig.
Ja, also irgendwie schade so. Und sind jetzt so ein bisschen Nostalgia-Akt für mich.
So. Aber das haben Tag-Teams irgendwie so an sich, oder? Ach so, Team 3D, die Hardys.
Hm.
Also diese klassischen Tag-Team-Konstellationen, wo nicht einer von beiden halt so diesen richtigen Singles-Durchbruch schafft. Ich meine, Chris Sabin hat erstmal eine durchaus amtliche Phase in der X-Division gehabt bei TNA.
Mhm.
Alex Shelley hatte dann eher später seine Indie-Phase dann.
Genau, der war zuletzt auch vor ein paar Jahren noch Impact-Champ und
genau,
so.
Genau, ne?
Ja.
So und jetzt, aber so als Tag-Team zu, aber halt, beide halt nicht so auf so Superstardom-Level.
Nee.
Und wenn es dann jetzt wieder aufs Tag-Team zusammengeht, dann ist es schon so, vor allem auch irgendwie dieser Nostalgiefaktor und das, was sie halt zusammen revolutionär gemacht haben, was sie jetzt halt reproduzieren können, aber eben auch nur so ein bisschen als zurückspulen und nicht als nochmal den Stempel aufdrücken. Das gilt für viele Tag-Teams, ehrlicherweise so.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die Motor City Machine Guns haben dann auch noch diesen super generischen, wir sind irgendwie so rockig Scheiß
ja.
An der Ferse kleben. So. Ich musste so lachen, also auch wenn ich Johnny Gargano nichts abkaufe, so als Heel, ich finde ihn tatsächlich dann doch manchmal sehr lustig, weil
gute Lines hat er.
Nicht nur Lines. Zu Beginn der Entrance letztens, bei der letzten Smackdown von Motor City Machine Gun, da kommt halt so ein Hubschrauber immer in der Musik. Und Johnny Gargano guckt halt total wild nach oben. So, dreht sich so um und guckt immer ans Hallendach, so, weil er denkt, da landet jetzt ein Hubschrauber. Das ist so geil. Also, ich glaube, Johnny Gargano ist schon lustig, wirklich.
Naja, das hat er ja auch in der, in seiner Heel-Phase bei NXT durchaus bewiesen.
Ja.
Das war schon.
Der Tumor.
Sehr, sehr wilder ja. Scheiß. Wie hieß denn das Stable noch?
Was, welches, wo? Ach so, The Way.
The Way, genau. Ja. Irgendwas mit W, aber es war nicht, ja. Genau,
The Way, super wichtig für Austin Theory, Mann. Der
mega.
Hat da so viel gelernt.
Definitiv, definitiv.
Wo Karriere. Ist Indy Hartwell?
Gefeuert.
Fuck.
Also nee, nicht gefeuert, aber ihr Vertrag ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert.
Ich fand die gut.
Ja, ja, die hatte irgendwann ihr letztes Match, dann war's das. Ja, ja. Die hat auch ein sehr schönes, wertschätzendes, tatsächlich Abschieds-Posting noch auf Social Media gemacht und so, dass das krass war, so wie sie halt so ihren Traum leben konnte und cool und da. Aber ja. In die Hardware, das war's dann auch.
Schade.
War gut, aber hat halt auch nie zu mehr gereicht als gut.
Mhm.
So.
Ja.
Aber.
Tja, ist halt nicht mit The Rock verwandt, schade. Ja.
Okay, wenn du bei den Männern nicht über DIY als neue Tag Champs sprechen müsstest und möchtest, und stimmt, das hast du auch noch gesagt, warte, ja, die Tag Division bei SmackDown ist tatsächlich echt unterhaltsam, also dieses Ganze, was Pretty Deadly dann so mit ihrer Falschaussage losgetreten haben, wie sie dann Legado del Fantasma und die Street Profits und so, wie die alle so aufeinander zulaufen und so sind, ich traue euch nicht, wir sehen uns da, so mäßig, ja. und alle irgendwie gegeneinander gehetzt, und fand ich schon ziemlich witzig und hat auch all diese Tag-Teams halt nochmal so kurz auf den Plan gerufen, das fand ich ja ganz gut.
Ja.
So, da kann schon was gehen, das sind ja alles talentierte Wrestler, die da drin sind, so, ne? Das macht schon auch Spaß zu gucken, so.
Voll.
Aber bei den Herren, so, da haben wir jetzt keine großartigen Titelwechsel, wenn man die Übergabe der Ulla Faller nicht als Titelwechsel sieht, obwohl damit der Titel des Tribal Chiefs tatsächlich wieder zurückgewechselt ist, wenn man so will. Aber NXT New Year's Evil hat uns einen ziemlich gewichtigen Titelwechsel gegeben.
Ja, Mann.
Tricky the Pimp, Trick Willy, hat sich dem Ruler Obafemi
unterwerfen
müssen. Ja. Und nicht Eddie Thorpe.
Eddie Thorpe, ja. Ja.
Obafemi, Alter.
Tricky so Pimp. Ja, Obafemi, klar, Mann. Also ich hab's tatsächlich nicht erwartet, dass es jetzt passiert, weil ich dachte, dieses Three-Way löst es irgendwie, dass Eddie Thorpe gepinnt wird von irgendwem. Und ich dachte, okay, dann wird halt Obafemi nicht gepinnt. Schön. So, und leidet dann nicht so irgendwie unter einer Niederlage.
Ah, okay.
Ja.
Witzig. Ich hätte gedacht, Obafemi gewinnt, aber die Anwesenheit von Eddie Thorpe ermöglicht, dass man nicht Trick Williams dafür pinnen muss.
Okay, dann hast du doch einen Titelwechsel jetzt.
Ja, ja. Den Titelwechsel, okay. War für mich relativ klar.
Ja.
Aber wie es passiert ist dann nicht.
Ich hatte halt irgendwie so den Gedanken, als ich New Year's Evil geguckt habe, dass Trick Williams halt den Eddie pinnt und dann als NXT-Champ in den Rumble geht, um einfach diesen Titel da zu präsentieren. So.
Ja.
Das wäre halt irgendwie auch ein cooles Statement. Ich mag es immer, wenn NXT-Titel im Main-Roster auftauchen. Mhm. Das ist selten, aber wenn es passiert, ist es immer gewichtig gewesen. Ja, habe irgendwie Bock drauf gehabt. Aber ja, jetzt ist Obafemi, also hat das Ding einfach geballert so. Man hat Trick Williams ein bisschen geschützt, so, indem man dann Eddie Thorpe noch reingebracht hat in das Ding. Und Trick Williams hat dann, glaube ich, auch noch einen Stuhlschlag abbekommen. Ja, hat man ihn noch so ein bisschen geschützt. Alles cool, Trick Williams wird hochgehen jetzt.
Ja.
Bin ich mir. Also ist für mich genauso safe wie Roxanne Perez, dass die beiden jetzt hochgehen beim Rumble.
Ja.
Oder auch eher oder auch vorher und danach. Also, aber jetzt irgendwann in diese Road to WrestleMania gehen sie hoch.
Mhm.
Ja, und Obafemi, es ist jetzt einfach überfällig. Der Mann, wir haben jetzt die letzten Monate schon so lobend über ihn gesprochen, was der für eine Entwicklung gemacht hat. So, ne?
Ja.
Wie langsam und behutsam man den aufgebaut hat, indem man ihn erst in so Multi-Man-Matches gepackt hat. Hat viele Three-Ways gewrestelt damals so noch, als Dijak noch da rumlief und so. Also wirklich erfahrene Leute auch an die Seite gegeben. Und jetzt macht er seit ein paar Monaten einfach hervorragende Singles-Matches.
Mhm.
Der Mann ist wirklich ready und der ist so besonders. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil er auch erst super jung ist. Irgendwie Anfang, Mitte 20. Er ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Also, Digga, so, wie willst denn du aussehen? Was stimmt denn nicht mit dem?
Ja.
So, was ist da los? Total unique einfach. Der erste, der mir wirklich seit wahrscheinlich ever, irgendwie seit Kamala, ein gutes Afrika-Gimmick irgendwie darstellt so. Das hat man mit Apollo Crews halt aufs Bitterste versucht.
Ja.
Ging super schief.
Ja.
Und Obafemi verkörpert gerade so diese Herkunft so, so toll. Das gibt mir so eine schöne Mystik mit, die aber nicht so überzogen ist irgendwie.
Ja.
Genau, es ist einfach mit Fingerspitzengefühl angestrichen, wo er herkommt. Und das auch so ein bisschen mit seinen heelischen Wurzeln so vermischt, so, die er eigentlich schon immer hatte, seit er aufgetreten ist bei NXT, indem er so ein bisschen diesen Chovy raushängen lässt, oft so, ne? Es gab ja gegen Adriana Riso dieses schöne Segment. Ja, also passt für mich alles und er kann das jetzt tragen. Und ich habe keine Ahnung, also wer ihm den Titel mal abnehmen soll. Der Mann ist. Wer soll den denn besiegen?
Und das ist geil, dass du jemanden aufgebaut hast in eine Rolle hinein, wo du dich erstmal fragst, okay, es ist richtig, also wie soll das sich eigentlich wieder ändern, weil es sich so richtig anfühlt?
Hm.
Wer soll denn kommen? Und genau das ist eigentlich für eine Wrestling-Promotion super geil, weil das der Typ ist, an dem du halt dein nachfolgendes Talent einfach messen kannst. Du hast jetzt die Aufgabe, jemanden aufzubauen, der das sein kann und den zu testen.
Ja.
Und das kann halt auch nicht der Erste sein. Du musst jetzt einfach mehrere Leute dahin bauen, dahin schicken, daran scheitern lassen, bis es irgendwann einer schafft.
Ja.
Und das ist voll geil. Das ist eine der einfachsten und gleichzeitig schönsten Methoden im Wrestling, einen starken Champ zu haben, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Messlatte für die Division ist. So. Ist richtig geil. Ich finde das richtig gut. Und ich finde, du hast eine Sache total geil hingeleitet. Die Art, wie Obafemi jetzt Champ geworden ist, ist auf einer Meta-Ebene so sympathisch und so schön, weil wie sie ihn aufgebaut haben und dass sie ihn erstmal in ganz viele Three-Way-Matches geschickt haben, zu seiner Sicherheit halt auch, ne?
Ja.
Als er halt einfach ein großer athletischer Grünschnabel war, den man erstmal in dieses ganze Ding so reinkriegen musste, damit er seine Moves konnte er schon immer durchziehen, aber damit er das mit den Matches und mit der Erzählung und mit dem Pacing, mit der Dramaturgie, damit er das hinbekommt, so damit das läuft. So. Ich glaube nicht zum Beispiel, dass seine Cardio da eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, es war wirklich vor allem, um die Psychologie von Wrestling zu checken.
Der Körper war immer ready. Die haben ihn ja auch immer mit dieser Stärke dargestellt. Der war immer stark, der hatte Cardio, genau.
So, und dass du ihn halt immer mindestens einen erfahrenen Wrestler, aber auf jeden Fall einen Three-Way gegeben hast für die Safety. So. Und dann irgendwann nicht mehr. Und dass ausgerechnet das Match, in dem er Champ wird, eigentlich als Three-Way angesetzt ist und er selbst die dritte Person rausnimmt vor dem Match.
Ach ja, stimmt.
Zu Ava Rain hingeht und sagt, ich war das. Das hat er sich verdient. Ich will den nicht in meinem Match haben. Ich will Trick Williams one-on-one schlagen.
Ja.
Das ist auch auf der Metaebene genau dieses so, ich bin bereit, den Champ zu schlagen. Ich brauche nicht so einen Steigbügelhalter, Alter.
Stimmt.
Ich mach den kalt.
Ja.
Das ist so geil vor dem Hintergrund, dass ja genau das sein Weg war. So, finde ich mega geil. Richtig, richtig schön und wholesome, dass man ihm das gibt.
Tolle Beobachtung. Ja. Oh, tolle Beobachtung und ich glaube, das ist auch wirklich so gewollt.
Glaube ich auch.
Ich glaube, das will man wirklich so darstellen auch, ja. Geil. Er hätte weniger davon in seinem Selbstverständnis. Eddie Thorpe, das ist halt irgend so ein Undercarder, der gerade mal in eine Midcard gekommen ist und jetzt sich hochgemogelt hat in dieses Main Event.
Ja.
Den will er nicht pinnen. So, ne? Sein Selbstanspruch ist wirklich, Trick Williams zu besiegen. So.
Ja.
Um der wirkliche Ruler zu sein. So, das ist ja schon auch irgendwo so ein Ehrending bei ihm.
Ja. Voll gut.
Geil, ja. Hat er jetzt so halb geschafft, weil er kam, dann kam ja sein Thorpe immer noch.
Ja gut, da kann er ja nichts für, dass der Penner dann noch rauskommt und nervt. Ja. So. Mann, ey.
Geil.
So, ja. Soll er halt Dings rübergehen zu Raw und Dakota Kai anfeuern.
So. Wer besiegt Obafemi in 2 Jahren? 2 Jahre, völlig übertrieben für NXT gedacht. Immer noch ein Development Brand. In einem halben Jahr.
Javon Evans.
Geil. Wie soll der das machen, Alter? Der hat keinen Kiefer mehr. Boah, das war traurig.
Ja. Aber ja, das könnte so jemand sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Obafemi tatsächlich von irgendjemandem besiegt wird, der noch gar nicht da ist.
Oh. Das ist selten bei NXT, dass bei den Männern irgendwer kommt und dann so richtig rein.
Muss ja auch nicht sofort gehen. Das kann auch bedeuten, dass Obafemi einfach lange Champ bleibt.
Hank the Tank gibt's doch auch.
Halt die Fresse.
Gibt's nicht so einen?
Ja.
Der ist wirklich so, ne?
Ja.
Ja, aber Hank the Tank ist doch auch so eine Comedy-Figur, also aus von so einem Film. Ja. Hangover? Nee, nicht
doch,
Hangover.
Oder? Nee.
Nee, ist nicht Hangover.
Stings, dieser andere.
Pharrell, wie heißt der? Will Pharrell spielt
ja,
den.
Ja, und in, oh Gott, diese Teenie-Komödie.
Ja, klar.
Wie heißt die denn?
15 Jahre alt.
Ja, älter.
Der läuft immer nackt rum, wenn er trinkt und sie zieht sich immer aus.
Ja.
Alter Schwede.
Es gab so von dem Film so richtig miese Fortsetzungen auch.
Oh, was?
Ich komm auch nicht drauf. Na, egal.
Viele.
Frank the Tank, Mann. Ja.
Viele männliche Hörer sitzen jetzt da gerade und denken, oh ja, mein Vorbild. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, okay.
Es gab doch 3 Titelwechsel bei NXT.
Was denn noch?
Lexus King hat den Heritage Cup.
Ist kein Titel.
Entschuldigung, wir haben uns gerade eine körperliche Auseinandersetzung darüber, ob der Heritage Cup als Titel durchgeht oder nicht liefern müssen.
Ja.
Naja.
Jax. Yo. Aber ja, genau, das gab's auch noch, ja. Lexus King hat sich ermogelt.
Der
mit einem Low Blow.
Kopf in die Eier.
Kopf in die Eier?
Oder war das so im Bauch? Weiß man nicht. Aber
nee, das war schon ein Eier-Ding.
War schon Kopf in die Eier, ne?
Das war ein Low-Blow. Ja. Aber einer, den Lexus King halt als versehentlich gesellt hat.
Ja,
in der Ausführung.
Eier. Er ist in die Eier des springenden Dings.
Charlie Dempsey. Ja.
Gelaufen.
Ja. Ja. Also schon geil. Ich glaube, das war so gewollt, dass King jetzt so ein bisschen sleazy kommt, so nach dem Motto, ja. Er mogelt schon, aber zeigt das nicht so, dass er mogelt. Er macht's halt sehr clever.
Ja, nachdem er zuletzt ja schon im Prinzip per DQ das Match gewonnen hat und damit aber den Titel nicht gewonnen hat oder die Trophäe, das
ja. Also ich hatte Lukas bei einem Three Count eigentlich, aber im letzten Moment wurde der Ref weggezogen. Deswegen ist noch nicht geklärt jetzt, ob es ein Titel ist oder nicht.
Genau.
Ja. Ein Landstreicher kam zum offenen Fenster herein und hat den Ref rausgezogen.
Ja, richtig. Sehr gut. Wo auch immer ein Ref hier auf einmal herkommt.
Ich habe immer einen Ref in der Küche.
Immer, man sollte immer einen Ref in der Küche haben.
Ja, genau. Ja. Charlie Dempsey, ey. Ja, ist irgendwie komisch, dieser Heritage Cup. Ich kann den nicht so ernst nehmen, ich fühle den nicht so.
Ich fühle den auch nicht so.
Ich weiß gar nicht, was das soll. Und ich finde es aber noch irgendwie okay, wenn den jemand wie Charlie Dempsey hat.
Ja.
Lexus King sehe ich damit jetzt irgendwie gar nicht. Heritage, was soll das?
Also, der Heritage Cup ist für mich vor allem der Workhorse-Title bei NXT. So. Den tragen halt so Leute, die halt so einfach Wrestler sind. Das ist Lexus King halt einfach echt.
Nee, null.
Naja, egal.
Ja, wobei Noam Dar hatte den auch. Der ist auch nicht so Wrestler.
Ey, komm, Noam Dar, der ballert schon im Ring.
Ja, der ist super gut so, aber es kam jetzt nicht so in seinem Charakter als Wrestler rüber.
Das stimmt.
Mit so einem Sportlichen dahinter.
Noam
Gunther Dar könnte den tragen.
Das stimmt.
Ja. Charlie Dempsey. Ich war heute beim Friseur. Ich sehe jetzt einfach komplett aus wie Charlie Dempsey.
Das stimmt nicht.
Die Frisur ist eins zu eins eine Frisur.
Hast du Friseurin einfach so das Bild gegeben, wie ich möchte aussehen wie Charlie Dempsey?
Ja. Ist kein Scheiß.
Okay.
Friseurin sagt noch so, geil, Sohn von William Regal, ne? Hast du das nicht erst letztens Lukas erklärt? Der Depp wusste das nicht? So, ja.
Okay, alles klar.
Der wusste auch nicht, dass Kalani Jordan NXT Women's Champ war. Hab ich dran
noch gesagt. Weil sie das nicht war.
Ja. Tochter von Michael Jordan und NXT Women's Champ. Ja. Yo, aber genau, an sich.
Aber Dakota Kai und Eddie Thorpe sind ein Paar und Dakota Kai und Shayna Baszler haben eine WG.
Was?
Ja.
Das sind zwei Fakten?
Ja.
Krass, okay. Ja. Lustige WG.
Ja, die wohnen zusammen im Haus.
Was geht denn in dem Haus dann? Also muss doch mega lustig sein da.
Also weiß ich nicht, ob immer noch, aber die haben auf jeden Fall eine Weile zusammen gewohnt und auch bis zuletzt. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wo sie mit Eddie Thorpe zusammen sind. Ja.
Krass, voll das Indianerhaus. Also, sorry, Native American House. Also, Eddie Thorpe, Clark Connors ist, nicht Clark Connors. Ich kenne ihn unter einem anderen Namen, der war in Japan. Der verkörpert ja schon so einen Native-Charakter. Mhm. Ne? Und Shayna Baszler hat auch Wurzeln. Mhm. Und Dakota Kai heißt Dakota. wie mein Native Coyote hier auf meinem Arm.
Genau, aber Dakota Kai hat, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue,
auch... Aborigines oder was?
Nee, ich glaube aber samoanische Wurzeln teilweise. What? Oder sowas. Irgendwie über...
Echt?
Über Elternhaus. Oder zumindest irgendetwas, was nicht halt so, ne, so klassisch einfach nur...
Neuseeländerin ist sie.
Genau, Neuseeländerin. Neuseeländisch, das Wort fehlte mir. Ja. Ist das überhaupt ein Wort, Neuseeländisch?
Klar.
Ich glaube, irgendwie sowas.
Ja.
Ja.
Okay.
Dakota Kai hat von allen WrestlerInnen immer noch mein Lieblings-Social-Media-Handle, dass sie einfach King Kota heißt.
King Kota.
Finde ich fantastisch.
Ja.
Ja. Super, super sympathisch. Mag die.
Kota Ibushi, Alter. Wo ist der? Hat der nicht mal Ärger mit der Mafia? Mit der Yakuza? Naja, egal.
Was?
Ja, ohne Scheiß, kein Witz.
Okay.
Yakuza und Kota Ibushi ist ein Ding.
Wow.
Wir haben so viele Halbwahrheiten in dieser Episode.
Ja, unter anderem die Tatsache, dass du weiterhin darauf bestehst, Kalani Jordan sei NXT Women's Champ gewesen, was sie nie war.
Ich bestehe durchaus auf die Wahrheit, ja.
Da! Kota Kai is of Irish and Samoan descent. Her mother is originally from the Samoan village of Lipea on the island of Upolu.
Wie geil ist das denn? Das ist ein geiler Fact.
Ja.
Das ist ja ein geiles Haus.
Ja.
Was da für Leute rumlaufen.
Meine ich doch, ey, mein Halbwahrheitsgedächtnis ist wirklich sehr oft eher halb leer als halb voll, aber in diesem Fall hat es noch gepasst. Ein Glück. Heute 3 von 3.
Schön. Puh,
3 von 3 Halbwahrheiten, die richtige Hälfte.
Ja. So. Aber gut, dass du das kurz noch erwähnt hast, weil das fand auch statt. Aber generell New Year's Evil für mich so ein bisschen, also deutlich witzloser als Deadline, was ein echt richtig schönes Special Event war so.
Ja.
Weil jetzt zwei Matches bei New Year's Evil irgendwie egal waren. Das Six-Woman-Match und das Heritage Cup-Match hätte ich auch nicht gebraucht.
Ja.
Es fehlten so Säulen von NXT für mich auf dieser Card.
Safe.
Nathan Frazier oder Javon Evans. Ja, genau. Auch hier Ethan Page auch. So, solche Leute fehlten irgendwie.
Ja, das stimmt. Wobei Ethan Page war da und hat einen Klaps von The Rock bekommen.
Das war ein super schönes Segment.
Nicht jeder kriegt einen Klaps auf den Arsch von The Rock.
Ey, ein Klaps, ey. Was The Rock wirklich einfach so improvisiert dann noch. So, das kann mir keiner sagen, dass das gewollt, geplant war.
The Rock ist offensichtlich ohne jedwede Vorbereitung zu NXT gekommen. Der hat doch gar nicht gewusst, was er da soll.
The Rock hat 100% eine halbe Flasche von seinem Tequila gesoffen, hat sich da hinfahren lassen und ist wirklich durchgedreht. Wie viele F-Bombs der gedroppt hat, einfach in seiner Promo. Der hatte keinen Plan, was er sagen soll. Der hat ja sogar noch eingebaut und Ava gefragt, was er sagen soll. Ja. So. Und dann hatte er wirklich einfach 6-7 Minuten Bullshit gelabert zum Teil. So. Also er hatte schon dann irgendwie ein paar Sachen so, was ich jetzt in der Montags Raw Netflix Episode auch erzählt habe. Mhm. Er hat ja die Sache mit Cody thematisiert.
Ja.
So. Das heißt, ein bisschen Inhalt war da auch schon bei. Hat ein bisschen Pops gegeben, so für Props für NXT und die Fans so. Aber alles so unter so einem Gewand, dass man denken könnte, der weiß eigentlich gerade gar nicht, was er als nächstes sagen soll.
Ja.
Super lustig.
Ja. Aber das mit dem, dieser Fan-Shoutout, den fand ich dann schon echt süß, dass, wenn das dann offensichtlich die Mission war, mit der er da hingekommen ist,
ja,
dass The Final Boss zu NXT kommt, dort Gesicht zeigt, so wirklich so richtig so, der König steigt von seinem Thron herab und zeigt sich beim gemeinen Volk.
Ja.
Aber dass er halt einfach gesagt hat, ey, all das, was wir machen, und das hat er ja nicht nur auf NXT bezogen, sondern auf WWE insgesamt, ne? Mhm. All das, basiert auf dem, was ihr hier reingebt, so auf euren Reaktionen, denn die Reaktionen sind das, worauf es ankommt und was zählt.
Ja.
Das finde ich total schön und wichtig und richtig, dass das jemand tut und dass auch er das tut, weil es dann eben von ganz oben kommt und einem so ein bisschen so ein Gefühl gibt von von so Grassroots-Arbeit, weißt du? So wie das wir das hatten, als Ludwig Kaiser dann einfach so hier bei WXW auftaucht. So einfach, weil man das, was man hat und seine Leute wirklich der Basis zeigen will, die wegen Wrestling da ist. Ich fand diese Analogie, die The Rock gebracht hat, oder diese Trennung zwischen Raw-Debüt bei Netflix, das ist Must-Watch, that's where you wanna go.
Nee,
where you have to go. Genau, where you have to go, was man sehen muss, das darf man nicht verpassen.
Ja.
Das ist Must-See-TV, aber NXT is where you want to go. So, hier sind die Leute mit Leidenschaft, die dir das wirklich wollen und die das lieben und die dir das auch aufbauen und kultivieren, was dann weitergeht. So. Und das fand ich schon schön, schon eine schöne Mission.
Das war inhaltlich top, so, ne? Auch dieses Crowd-Empowering, dass er halt wirklich sagte, so, ihr habt in der Hand, wer hier groß wird und wer nicht mit euren Reaktionen. Manche Leute sind in 3 Jahren nicht mehr da, manche Leute haben in 3 Jahren WrestleMania Main Event von den Leuten, die da Backstage sind. Das ist schon eine gute, wichtige Aussage, die man bringen muss. Und wenn das dann der oberste Chef so bringt, der High Chief of TKO, dann ist das schon ein Statement auf jeden Fall. Ja.
Ich finde, wenn man TKO so ausschreibt, weißt du, T-I-K-A-I-O, TKO, finde ich High Chief of TKO.
High Chief of TKO, Geburtstor von Dakota Kai's Oma.
Genau, klingt doch nach was. Ja. Nee, genau, voll wichtig auch, dass er das, was du gerade meintest, ne, dass er das auf die Leute auch bezieht. Ihr habt in der Hand, wer die Stars werden. Ja. In einer Show, wo es halt einfach 3 neue Champs gab, von denen auf jeden Fall 2 so Crowdmates sind, so, ne?
Mhm.
Also, oder mindestens der eine ehemalige, Trick Williams, ist definitiv vom Publikum dahin gepeitscht worden.
Ja,
so,
aber im Ring-Talent liegt's nicht.
Nee. wobei er schon ein stabiles Match gemacht hat, gegen Oberfemi jetzt.
Ja, Trick Williams haut mich im Ring nie um. Stabil trifft's aber.
Wenn er dich nicht umhaut, bist du auch stabil.
Ja, tja.
Oberfemi ist definitiv von Gnaden des Publikums an diese Position mitgetragen worden, so. Die haben den akzeptiert und damit hingeschleppt, so.
Hm.
Auch durch Heel durch, so. Und Julia sowieso, ne? Also, das ist schon geil. Das ist schon cool, das in so einer Show zu machen, wo genau das sich auch zeigt.
Ja.
So.
Finde ich auch. Und zum Jahresanfang, ne? Zum Anfang von vielem, ne? Dieser Jahresanfang 2025 ist für WWE ein besonderer.
Ja.
Wegen Netflix-Debüt, vor allem natürlich, aber dann auch wegen so wirklich neuem Personal auch. Ich weiß nicht, wir haben so viele neue Figuren irgendwie gerade im Game.
Mhm.
Das fiel mir die letzten Jahre nicht so auf. So, gerade von NXT getrieben auch. Ja. Aber auch halt, auch im Main-Roster, auch so ein, ich weiß auch nicht, so ein Tiffany Stratton und so. Also da, es bewegt sich einfach gerade sehr viel. Das kommt mir sehr, sehr besonders vor jetzt gerade in diesem Januar. So.
Mal gucken, wie sich das halt dann so durchträgt, ne? Also es ist schon witzig, das hintereinander wegzuhaben. Diese Netflix-Debütshow von Raw, die sehr doll auf etablierte Gesichter gesetzt hat. Also auch so auf über Jahre etablierte Gesichter. Da sind ja Rhea Ripley und Liv Morgan noch frisch von, so ungefähr.
Ja, und vor allem Solo Sikoa.
Genau. Ja. Solo Sikoa als die eine Ausnahme, aber auch die klar ins Schaufenster gestellte eine Ausnahme. Und ansonsten sind Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Jey Uso, das sind alles seit way über 10 Jahren einfach verlässliche Eckpfeiler von WWE.
Ja.
Das ist aber für eine Show, in der du auch noch tiefer in die Mottenkiste greifst und halt Allstars rausholst, um dich einfach einem neuen Publikum vorzustellen, auch, glaube ich, schon ein guter und richtiger Weg, weil sie ja zeigen, was sie mit all den Leuten gemacht haben und was mit denen erzählt wurde und welche Geschichten es dort gibt. So. Und all die anderen Leute, die du nicht kennst oder die du teilweise auch kennen könntest, die haben sie ja zwischendurch gezeigt. Es wurden ja super viele Leute geshowcased bei so Blicken ins Publikum. Da kann man schon gespannt drauf sein, was sie jetzt als Mission daraus mitnehmen, wie sehr sie sich halt einfach als das ist das WWE für 2025 präsentieren wollen.
Ja.
Sowohl bei NXT, was, glaube ich, diesen Status von Talentschmiede für das Main Roster so sehr einlöst wie nie in seiner Geschichte vorher. So, als auch dann in den großen Main-Roster-Shows.
Wie nie in der Geschichte vorher, würde ich nicht sagen. Es gab diese Zeit mit Four Horsewomen und ich weiß nicht, welche Männer da gerade groß waren, aber das gab's schon auch sehr präsent, so mit Sami Zayn und Kevin Owens und so. Da als Talentschmiede war NXT, glaube ich, sogar mal noch größer als heute. So.
Also das Talent war vor allem auch schon mal größer und krasser zu genau dieser Phase. Aber das war so eine Phase, da war NXT Black and Gold Era, ne? Seine wirklich stärkste Phase als Show. Da war es aber auch viel gespeist von Leuten, die ihr Talent längst bewiesen haben, überall auf der Welt und dorthin kamen und dann halt eine Show geprägt haben, in der relativ wenige vorher Non-Wrestler unterwegs waren, sondern es war halt echt so, fies gesagt, Bayern München mäßig, man kauft den Markt leer und schickt die Leute erstmal in die zweite und holt sie dann zu den Profis. Jetzt haben wir wirklich so eher sowas wie, es gibt sehr vereinzelte, exponierte internationale Stars, die man nicht direkt ins Main-Roster schickt, sondern erstmal zu NXT, siehe Julia, siehe Stephanie Vercoeur, sowas. Oder, keine Ahnung. Und ein paar Leute, die du tatsächlich aus dem Main-Roster zurückgeholt hast, so ein bisschen in Coaching, In-Ring-Funktionen und so. Und ansonsten total viele Leute, die eben aus anderen Bereichen kommen und Wrestling-Neulinge sind und Quereinsteiger sind, die da wirklich TV-ready aufgebaut werden, sowohl was ihr In-Ring-Game angeht, als auch was ihr Mic-Work angeht und so weiter und so fort. Und das meine ich mit Talentschmiede. Du siehst richtig, wie ein Kern von Leuten, die das schon können, Leute weiterentwickelt und zu etwas entwickelt und halt einfach Talente und Stars hervorbringt. Das, finde ich, wird bei NXT gerade richtig doll sichtbar. So diese Entwicklung, dieses Entwicklungsliga-Ding, wo ich dem Entwickeln zugucken kann, ist für mich gerade so die deutlichste Phase, wo NXT dieses NXT, was es im Namen trägt, auch einlöst.
Ja, gut, dass du das doch mal differenzierst. Das ist ja, ist tatsächlich so. Das hängt mit diesem NIL-Programm zusammen, wo sie halt ganz viel gecastet haben, aus anderen Sportarten Leute geholt haben.
Ja.
Keine Ahnung, ne? So wie, also aus wirklich allen möglichen wilden Sportarten auch so.
Kelani Jordan.
Auch so Sol Ruka und so, wo die alle herkamen. Oberfemi, alter Schachprofi.
aber Kelani Jordan, auf die trifft es zu, auf Jasmine Nix trifft es zu, auf Jada Parker trifft es zu.
Die war Fußballerin, ne?
Ja, genau. Hab ich
letztens auch gelesen, ja.
Genau, Jada Parker, Jasmine Nix auch. Tiffany Stratton ist ehemalige Turnerin und so.
Ja, das stimmt schon, genau. Da werden wirklich Leute innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 1-2 Jahren oder so, wirklich zu krassen Wrestlern geformt, so, ne? Das ist echt irre, ja. Also ich glaube sogar wirklich, dass über die Hälfte der Leute, die gerade da sind bei NXT, dass die halt wirklich aus so einem Programm entstehen oder entstanden sind und vorher eben tatsächlich, wie du richtig sagst, nicht solche Kevin Owens waren oder irgendwie Phil Neville damals noch oder so,
die
halt wirklich eine krasse Indie-Karriere schon hinter sich haben. Ne?
Ja.
Das sind voll wenige, wenn ich gerade mal so durchgehe, die da schon irgendwie groß Erfahrung hatten. So, ja. Vercoeur und Julia sind halt krasse Ausnahmen davon, weil die halt echt schon gute Erfahrung haben. Wer ist denn da noch sonst? Der?
Na, da gibt es so ein paar, die natürlich so international ein bisschen was gemacht haben, aber auf sehr viel kleinerem Level, ne?
Mhm.
So. Also die ganzen Briten, Axiom auch.
Stimmt, A-Kid. Ja. Nation Fraser war auch schon, irgendwie bei Impact und so und hat auch schon was gemacht, ja.
Also gibt's schon, aber ne, so.
Es ist nicht im Vordergrund wie damals so. Stimmt.
Und das sind halt auch nicht Leute, die halt, keine Ahnung, so Ring of Honor World Title getragen haben, weißt du?
Ja,
so,
hat bei Black and Gold alle.
Genau.
Damals.
Das ist halt einfach, das ist einfach ein anderes Level von, was die so mitbringen, wenn sie da hinkommen. Und da sind Julia und Wecker dann wirklich krasse Ausnahmen aktuell.
Ja.
Wo man auch darüber streiten kann, ob man die nicht auch genauso gut hätte ins Main Roster stecken können. Werden wir uns irgendwann mal fragen, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Aktuell ist es eine total gute Entscheidung, es so zu machen, weil die Women's Division von NXT halt einfach die beste Women's Division ist, die WWE hat.
Und das will man sich ja auch auf die Fahne schreiben, so, ne? Das machen sie auch.
Ja.
Und der Investment in NXT ist ja auch einfach offensichtlich, ne? Mit den Main-Roster-Stars, die da die letzten Monate, so gerade 2024, mal wieder runtergeschickt worden sind, so alle, ne? Randy Orton war da, Cody Rhodes war da, was ist denn los? So, ne? Und dann hast du The Rock jetzt da gehabt.
Ja.
So auch irgendwie rund um 1 Million Einschaltquoten und sowas, also auch so Zahlen für NXT sind dann auch krass und das ist halt wirklich ein Erfolgsrezept gerade, die Touren jetzt plötzlich seit letztem Jahr rum, so, ne? Auch diese Arena bei New Year's Evil jetzt und so, das war schon einfach ein fettes Ding.
Die ist geil. Ja.
Fett, die waren nicht im Inuit Dome, ne?
Nee.
Das war einfach aber. Nee, es war auch sowas irgendwie.
Ja, nee, wie heißt das Ding? Oh, es hatte so einen Namen, ich hab's schon wieder vergessen.
Mit S. Irgendwas. Ja.
Shrine?
Ja, Shrine, genau. Ja.
Da, wo sonst halt so Academy Awards und sowas stattfinden.
Das ist
schon, schon durchaus renommierter Laden.
Ja, also man, ne, vielleicht auch, weil Triple H halt eben da NXT mit aufgebaut hat damals, dass Triple H, der jetzt halt Chief Content Officer ist, dass der halt vielleicht einfach sich sagt, okay, das liegt mir am Herzen, dass das funktioniert und es ist ja auch wirklich einfach gut zu verkaufen, irgendwelchen Stakeholdern von WWE, dass man in NXT investieren soll, weil das ist tatsächlich einfach die Zukunft. So,
ja.
Das sieht man jetzt am besten an solchen Beispielen wie Bron Breakker, Tiffany Stratton und so. Mit Carmelo Hayes kann man auch 2025 einfach innerhalb von 3 Monaten durchgehen, wenn man Bock hat. Jederzeit so.
Ja.
Da könnte man auch richtig fett machen.
Ja.
Vielleicht auch, wenn Trick Williams hochkommt, dass man da noch irgendwas tut mit Hayes. Und so weiter, ne? Also das ist schon ein geiles Investment. Das macht Spaß. Man muss da ein bisschen anders drangehen, mit anderen Maßstäben, wenn man so als Zuschauer in NXT guckt, so, weil da passieren Dinge schneller. Also es wird sich weniger Zeit genommen, weil es ist ein Developmental. Man probiert viel mit Leuten aus, man macht mal einen Heel- oder Face-Turn mal ein bisschen schneller, weil man einfach die Leute da drin testen will, sehen will. Das ist halt so ein bisschen offenes Labor, was dann aber doch so professionell wie möglich verpackt ist und mit dieser ganzen Absurdität, die da auch stattfindet, auch einfach dadurch so frisch und jung und neu wirkt irgendwie. Mhm. Das macht schon sau Spaß. Also es ist, du hast es mal gesagt und ich gehe da jetzt auch mit, das ist so die Show, die ich am einfachsten gucken kann.
Ja.
Die machst du an, dann machst du es wieder aus und du hast irgendwie eine gute Zeit gehabt.
Ja.
Ist geil.
Ja.
Und dann fieberst du am besten noch mit einzelnen Charakteren da, die dir irgendwie ans Herz gewachsen sind und du siehst die Entwicklung. Obafemi ist für mich so ein Dude.
Ja.
So, ich fand den immer geil.
Ja.
Und so. Und da ist es wirklich einfach schön zu sehen. Das macht was mit mir. Das ist Investment, zu sehen, wie der sich entwickelt und wo der durchgeht. Und auch in 9 Jahren werde ich sagen, geil, den habe ich von Anfang an gesehen. Da war ich immer bei. Wie heftig ist das, wenn er der neue Brock Lesnar ist?
Ich finde übrigens einen Rumble-Auftritt von Obafemi als NXT-Champ nicht unbedingt undenkbar.
Kannst du nicht machen. Wer soll den denn besiegen?
Aber nicht dieses Jahr.
Nee.
Wollte ich gerade dran hängen. Ja, aber im Ernst, ne? Wenn du dann so, keine Ahnung. Also es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Und gerade aus der Black and Gold Era, die Leute, die da NXT geprägt haben, sind nicht alle bis an die Spitze durchgegangen bei WWE. So. Also siehe DIY zum Beispiel. Mhm. Aber andererseits hast du Kevin Owens und Sami Zayn. So, die definitiv wichtige, prägende Figuren im Main-Event-Picture sind so.
Ja.
Aber das wird schon alles eine geile Nummer sein. So. Eine Tiffany Stratton ist ein wirklich schönes Beispiel dafür. Habe ich Bock drauf.
Ja.
Also und da kann man sich ja auch, also ne, wenn man so in so einem Titelgewinn von Tiffany Stratton, sieht man dann halt auch einfach so, geil, ich weiß, was die kann. Ich habe das bei NXT gesehen, wie die sich auch dahin entwickelt hat. Ich bin richtig gespannt darauf, was sie daraus macht. Und allein das ist schon ein Grund zu gucken. So, und wenn sie das dann einlöst, ist natürlich super geil, so, weil man bleibt halt so ein bisschen dran. Wenn sie es nicht einlöst und nie wieder daran anschließen wird und irgendwie immer cringier wird, à la Mercedes Monet, dann ist auch das eine faire Feststellung. Ja. So, ja. Ne, diese Geschichten wird es halt auch immer wieder geben und du brauchst es halt einfach, dass es Nachschub gibt und dass es frischen Wind gibt, so.
Ja.
Und gerade diese Momente, die dann halt so daraus werden, wie zum Beispiel dieser krasse Pop für Tiffany Stratton, als sie dann halt Nia Jax pinnt, so. Das finde ich dann so für mich als Fan, der das auch bei NXT schon beobachtet hat, für mich ist das gar nicht so der Payoff ihres Aufbaus als Kofferträgerin, sondern für mich ist das der Payoff von dem, was sie bei NXT gemacht hat. Das ist wirklich, das löst das ein, was ich mir gewünscht und gehofft habe, als sie noch bei NXT war, als sie dort kein Champ mehr war und ich gesagt habe, die geht jetzt hoch und die räumt da auf, so, und das wird geil. Das ist so. Oder wenn dann jetzt Trick Williams beim Royal Rumble rauskommen wird und 70.000 Vollidioten im Lucas Oil Stadium in Indianapolis rufen einfach whoop that trick, Alter.
Ja, so. Voll. Du hast Öl?
Aber
wusste nicht, dass du in Öl machst.
Mach ich auch nicht. Das ist Lukas mit C. Sowas. Also, das ist,
ach so, okay.
Das ist was völlig anderes. Hat mit meinem Namen gar nichts zu tun.
Es gibt diese, Parallelwelt, dieses Schattenuniversum, wo Lukas und Niklas mit C geschrieben rumlaufen.
Ja, ja.
Das sind so wirklich ganz weirde Abbilder von uns.
Ja.
Alter Schwede, die haben einen Golf-Podcast. War auch interessant. So. Aber ist krass. Aber so ein, also pfälzisches Golf. Da spielt man so mit Knochen. So Stierschädel werden mit.
Schädel.
Ja, Stierschädel werden da so.
Weil Stierschädel so gut rollen wegen der Hörner. Aber die sind dann nicht so clever einfach.
Eben.
Niklas und Lukas.
Eben.
Mit C.
Ja.
Ja, das ist sehr gut. Ja, also so, das sind auf jeden Fall solche Momente, wo dann halt im Main-Roster, weißt du, das dann sein Impact zeigt, was man vorher aufgebaut hat. Das sind, das ist einfach richtig schön als Wrestling-Fan da so.
Und dann lohnt es sich auch, alle Brands zu gucken, weil man da eben diesen Benefit hat, den du gerade aufgezählt hast.
Total.
Was die Charakterbindung angeht und so, ja. Geil. Geiler Shit, ja.
Carmelo Hayes zum Beispiel wird hundertprozentig ein Match gegen John Cena bekommen.
Meinst du?
Nee, nicht hundertprozentig, aber ich will das. Ey, überleg mal, was ist denn, wenn Carmelo Hayes am Ende ein Career-Match gegen John Cena bekommt? Wirklich, jetzt einfach so, man meint es richtig ernst mit Carmelo Hayes als Heel und gibt ihm ein Career-Match gegen John Cena so, wo John Cena sagt, ich setze meinen Career aufs Spiel und Carmelo Hayes gewinnt das und kann für immer sagen, ich bin der Typ, der John Cena in Rente geschickt hat. Das ist nicht ausgeschlossen, dass man sowas Wahnsinniges tut. So, ich traue John Cena, und das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag, ich traue aber John Cena auf seinem letzten Abschiedsrun so einige große Gesten in Richtung junger Wrestler zu. Das wird in meiner Hoffnung, in meiner Wunschvorstellung zumindest nicht nur ein Winken mit vielen altbekannten Stars, so mit vielen lang gepflegten Beziehungen und Leuten, mit denen er schon unendlich viele Schlachten geschlagen hat, sondern auch ein Invest in die Generation nach der Generation John Cena noch. Also nach der Generation, die nach John Cena kam, weil der hat ja schon einen übersprungen, der feine Herr.
Stimmt.
Da könnte ich mir irgend so was super Verrücktes für einen Abschied schon vorstellen, dass es ganz anders kommt als so, das letzte große Match macht er halt mit seinem engsten Freund aus WWE-Kreisen, den er schon 12-mal bei WrestleMania hatte. So.
Stimmt.
Dem ist viel zuzutrauen.
Ja, das macht's ja auch so spannend, ne? Was da alles möglich ist. Und er das auch, glaube ich, selbst in der Hand hat. Er kann sich das schon aussuchen, was er da tut. Dem wird dann jetzt aufoktroyiert. So. Ja, richtig geil. Gute Idee. Carmelo Hayes. Sehe ich irgendwie nicht mit Cena, aber kämen ja auch noch 5 andere Namen in Frage, die man genauso da einsetzen könnte. Ja.
Ich sehe schon ein Match von den beiden, das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Sowohl wie Carmelo Hayes versucht, John Cena irgendwie verbal zu attackieren und John Cena ihn verbal zurückattackiert.
Ja.
Und wie Carmelo Hayes ihm dann aber in einem Match echt Respekt abbringt.
Ja.
So. Das sehe ich schon. Aber ob das jetzt so ein gewichtiges Match wird wie sein letztes, das sei mal dahingestellt. Als sehr wilder Take.
In unserer kleinen Community-Gruppe des Schwitzkastens hatten wir auch heute die Idee, und die finde ich sehr plausibel, dass einfach Penta John Cena irgendwann den Arm bricht und er 10 Monate ausfällt. Dieses Jahr. Also Lucha Underground Penta bricht Cena halt wirklich den Arm. Einmal nach dem Match gegen Chad Gable. So. Sucht sich Cena backstage, bricht ihm den Arm. Auftragsmörder, Auftragsmord quasi von Tony Khan. Hätte eigentlich noch Vertrag bei AW. Also wird als Assassine
da hingeschickt. Was für eine absurde Intrige das wäre.
Ja.
Geh mal zur Konkurrenz, unterschreib dort einen Vertrag und nimm die Leute raus.
Ja.
Crazy.
Genau. Nimm die Leute raus. Aber wenn ich eine Assassine losschicken würde als Promoter, dann wäre das Panther.
In meinem Fall wäre das...
Halt, Top 7 der besten möglichen Assassinen.
Sehr gut.
Ja, aus Wrestling-Kreisen.
Ja, sehr gut. Und damit beschließen wir danach diesen Podcast. Finde ich sehr gut. Also Penta sehe ich stark.
Muss. Ninja auch, ne? Ist ja Ninja wirklich. Also irgendwo.
Auf eine Art.
Ja.
Wäre bei mir Pac.
Oh, beste Assassine, ja.
Stimmt. Der Bastard.
Bastard.
Kommt dann einfach rein und der...
Ja, oder steht auch schon im Raum. Du kommst abends nach Hause und er steht da einfach immer Ringgear. Der hat immer Ringgear an.
Immer.
Und steht dann einfach so hier bei mir zum Beispiel dazwischen diesen zwei Bücherregalen. Ja. Steht da so. Einfach. Ja. Ich komm so rein, setz mich hin. Er steht da so.
Genau, seine Haare hängen ihm weitgehend ins Gesicht.
Ja.
Er guckt grimmig. Macht dann irgendwas sehr Schnelles und man weiß gar nicht genau was und dann hat man 3 Gliedmaßen weniger.
Ja. Geil.
Nur ein Bein verbleibt.
Heftig. Penta und Pac, ey, beste, ja, Death Triangle, auch ein guter Name eigentlich.
Penta und Pac.
Penta und Pac.
So heißt deren Kanzlei.
Penta und Pac.
Pac und Penta?
Oder wir
Penta
machen und Pac,
beides geht gut.
Ja. Penta und Pac, Leichen im Sack.
Guter Slogan.
Penta und Pac. Zack, zack. Oh, können wir das bitte KI-Bilder bitte dazu.
Oh Gott.
Ja, okay, Nummer 3, Assassin. Gute Assassin. Io Sky.
Oh, stark.
Gute Assassine.
Ja, Io Sky sehr, sehr gut.
Hat bei Lucha Underground auch so ein Assassin-Gimmick gehabt. Die war im Lotus Tribe, hieß es, glaube ich, damals. Mit Kairi Sane und so. Hat quasi da auch so einen Assassin-Charakter.
Sehr gut, ja.
Kommt von oben halt, ne?
Ja, ja, voll.
Kommt von oben auf dich runter, hat ein Messer zwischen den Titten und macht so einen Moonsault auf dich drauf.
Ja, Io Sky sehe ich komplett. Auch mit dem ganzen, ja, wie sie sich sonst so gibt und so.
Mhm.
Macht total Sinn. Sehen wir Assassine so auch wirklich so in so dieser schattenwandlerischen, heimtückischen Geschichte? Oder,
muss nicht.
Oder geht es einfach nur um, wer bringt, also einfach nur Auftragskiller verschiedener Arten?
Ja, ja, Auftragskiller.
Ja, okay, alles klar.
Ich guck mal gerade auch zu AW rüber.
Ja. Wir haben bisher, Penta ist ja nicht mehr bei AW.
Wir haben, okay, ja, stimmt. Anderthalb haben wir von AW.
Stimmt. Okay. Ja, aber Dings, ne? Also, ich würde schon Killshot beziehungsweise Swerve Strickland da schon hernehmen. Also dann halt auch eher aus seiner Heel-Zeit genommen, aber andererseits auch jetzt. Der Typ ist sich ja im Zweifelsfall für nichts zu schade.
Stimmt.
Und geht über Leichen und Tacker.
Stimmt.
Ja, den sehe ich da schon auch.
Boah, dann will ich aber auch, wo wir bei Swerve sind, so einen psychotischen Killer haben und Hangman Adam Page.
Ja.
Also einfach mit seinem aktuellen Dark Psychotic Cowboy Gimmick. Einfach scheißt halt auch so auf Stealth und so. Der geht halt wirklich einfach in eine Bar rein, wo halt irgendwie Hank the Tank sitzt, geht da zur Theke, haut den Kopf auf den Bartisch, rammt den Messer in den Schaft und geht wieder raus. So.
Ey, also ganz ehrlich, ne, was Brian Keith, Alter, der legit, der Bounty Hunter bei AEW ist eigentlich halt Adam Page, mit dem einen Unterschied, dass halt niemand Bounties auf die Leute setzt, die er jagt, sondern er selber halt einfach, ne? Aber so an und für sich wäre schon richtig geiler, einfach wirklich so Auftrags- Killer, Kopfgeldjäger.
Ja.
Mag ich schon, ja.
Finde ich auch geil.
5, ne?
Ja, 2 noch.
Wie
viele Frauen noch?
Ja, Athena.
Geil, ja, Athena, die können, ja, so ein bisschen mit Voodoo-Anstrich. Die hat ja dieses Warrior-Ding immer so drin. Mhm. Könnte man so ein bisschen auf so eine mystische Art einen Killer rausmachen.
Hat auch durch all den Videospieleinfluss, den sie hat, das große Repertoire an möglichen Referenzen, um da was Schönes draus zu schälen. Hat auch einfach ein Game, zu dem das passt, ne? Super, super ruthless, aber auch sehr methodisch gleichzeitig, so. Ja. athletisch spektakulär, kann auch von oben kommen.
Ja.
Kommt vor allem mit einem immer noch der schönsten Finisher, die wir haben im Wrestling, ja, von oben.
Hat sie denn so noch? Ich habe sie ein Jahr nicht wrestlen sehen.
Ja.
Oh,
die hat zuletzt, wo war das denn? Bei ihrer letzten Titelverteidigung auf jeden Fall hat sie den wieder, den Eclipse wieder so unglaublich crazy geflogen, Alter.
Scheiße, geil.
Ja, geil. Also Athena.
Die ist immer noch nicht gebookt in irgendwie bei Dynamite oder so, ne?
Nee.
Ganz komisch.
Ja.
Wahnsinn. Gibt aber schon Schilder immer. Ich hab schon AW Crowd, gibt schon immer wieder so Schilder. Book Athena und so.
Ja, halt Forever Champ, aber with Pride.
Ich hab noch so einen 80s Killer.
Ja.
Einfach so mit dem, also stellen in seiner, nicht Ringgear, sondern einfach wirklich normal, wie er so rumläuft außerhalb des Rings. Tama Tonga, der hat so ein, so Blade-artig ist der.
Stimmt.
Mit seinem Anzug und seinem Blick, so, so der kalte Killer, so ein bisschen, weißt
Voll.
Du? Anzug an, dunkel. Oh,
stell dir auch so ein Thriller vor, wo es halt darum geht, dass irgendjemand Angst davor hat, von ihm gekillt zu werden. So. Mhm. Das ist so die Geschichte.
Ja.
Und dann gibt es halt immer so ähnlich wie es bei Alien ja auch ganz viel darum geht, dass man das Alien einfach eigentlich super selten sieht, sondern nur so Hinweise darauf hat, dass es da sein könnte. Mhm. Dass daraus der Schauer entsteht. Stell dir das mal bei Tama Tonga vor. So. Und dann hat immer nur so dieses Geräusch. So.
Ja.
Und manchmal ist es aber nur, manchmal ist er das, aber manchmal ist es vielleicht auch nur so ein aufgezogenes Gebiss,
weißt du,
so längst klackert. So, und das ist so irgendwie sein Zeichen.
Oh, so im Kinderzimmer deines einjährigen Sohnes oder so dann irgendwie. Und dann kommt da so ein Gebiss raus, weißt du?
Tama Tonga könnte so ein geiler Antagonist für Batman sein, so im Auftrag des Jokers. Oder?
Ja.
Geil.
Ja, voll.
Liebig.
Geil.
Okay.
Schöne Killer.
Gunther würde das dagegen selbst machen. Ja. Kann ich dir ganz einfach sagen, wie das klingen würde.
Wie klingt das?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.